Happy Shooting, Folge 200. Pipi in den Augen.
Die heutige Folge von Happy Shooting wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Mein Apple TV ist heute gekommen.
Okidoki, und?
Das ist vielleicht mal klein.
Ja, das haben wir ja gesehen, so Handfläche. Da ist auch fast nichts mehr drin.
Das ist, glaube ich, auch nur noch so breit, damit die Anschlüsse Platz finden.
Ja, und schon getestet?
Nee, wir müssen ja heute aufnehmen.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Komm.
Punkt com. Ja, apropos komm. Komm, lass uns mal anfangen.
Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was da so kommt, weil das ist ja die, lass mal rechnen, das müsste jetzt die 200. sein, ne?
Richtig. Folge 200, Happy Shooting.
Wer hätte das gedacht? Ja, die richtig dicke Feier, die machen wir dann, ich glaube, bei Folge 500, oder?
Ja, müssen wir gucken, oder 1000. Zur Folge 1000 werden wir dann den gesamten Bodensatz leeren.
Ja, oh, das hast du jetzt gesagt. Vorsicht, ne?
Ja, egal wie lange es dauert, das wird dann eine lange Sendung.
Ja, jetzt können wir mal hochrechnen. Wir haben für 200 Folgen knapp vier Jahre gebraucht, ne?
Ja.
Wir haben 2006 angefangen, jetzt ist dann Ende 2010. Ja, okay. Mal schauen.
Und jetzt kommt noch das Sternchen. Bling! Das kläre ich dann vielleicht später auf.
Das Sternchen.
Ja. Wie in jeden Ankündigungen.
Ach so.
Zur Folge 1000 lösen wir den Bodensatz komplett auf. Bling!
Ach so, und das Kleingedruckte meinst du.
Und dann am Ende der Sendung steht dann Bling! Und das bedeutet nicht, dass wir alle Fragen vorlesen und beantworten oder auch eine ansatzweise irgendeine Frage beantworten. Es könnte auch bedeuten, dass wir einfach alles nehmen und auf Löschen drücken. Oder irgendwie sowas, weißt du?
Bei Folge 1000 aber erst.
Bei Folge 1000.
Also, schickt uns weiterhin eure Fragen und Inputs. Die Löschtaste kommt erst bei 1000.
Ja, oder auch nicht. Das ist ja nur eine Option. Ja, wie auch immer.
Ja, wir sind's wieder mal. Und heute, ja, so eine interessante Mischung aus diversen Dingen, Glückwünsche und Verwünschungen. Und nee, ich glaube, keine Verwünschungen. Gehen wir doch mal durch die Themen durch, ne? Wie sich das so gehört für anständige Podcaster.
So sieht's aus.
Boris scrollt.
Es geht um Bilder ausdrucken.
Es geht um Fotografieren, obwohl man nichts sieht.
Es geht um einen ganz interessanten Tilt-Effekt mit Gemälden.
Ja, dann will Dennis was wissen zum Thema Tattoos fotografieren.
Dann bauen wir eine Lightbox.
Ja, oder wir sprechen zumindest drüber.
Heute bauen wir eine tolle Lightbox. Ich habe da mal was vorbereitet.
Ja, klebt ja schon mal den Jean-Pütz-Schnauzbart an. dann haben wir den... der Gabriel hat was zum Thema Pentax-Kameras und Polfilter und Streuli. Und huch, ist das interessant.
Ja, spannend. Außerdem haben wir einen ganz tollen Link-Tipp bekommen zum Thema Street-Photography.
Ja, dann diverseste Ergüsse der Hörerschaft zum Thema Folge 200. Und dann glaube ich, wir haben eine Kamera, die wir uns jetzt mal anhören, wie sich das hier so...
Aber bevor wir uns die anhören, das weißt du mich jetzt auch noch nicht, jetzt überrasche ich dich, haben wir das hier geschickt bekommen. Achtung.
Happy shooting to you. Happy shooting to you. Happy shooting to you. Boys and Chris. Happy shooting to you.
Ach, wie schön. Hi.
Das ist toll, oder?
Da war aber ein Alleinunterhalter am Berg. Wer hat uns das denn geschickt?
Sehr geil. Ja, wenn ich jetzt clever gewesen wäre, hätte ich mir das auch noch gemerkt.
Okay, dann anonymerweise herzlichen Dank, Happy Shooting to uns, ne?
Hab's leider schon auf Archiv gedrückt, sonst wüsste ich das noch. Tut mir leid. Also vielen, vielen Dank dafür.
Happy Shooting to uns, Happy Shooting to uns, Happy Shooting, Happy Shooting. Du, 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 du. Naja, jetzt kommt ein paar Mal das Geräusch.
Ja. Achso, wir haben ja noch was hier. Das hier.
Ja, ist, die kenne ich.
Es ist aber kein Entenrufer. Also es ist schon eine Kamera.
Ich habe gerade die wilde Befürchtung, dass wir die schon mal hatten.
Echt? Macht nichts.
Ich glaube, ich meine, ich hab so ein Geräuschgedächtnis und das sagt, die quakende Entenkamera hatten wir schon mal. Aber egal.
Macht ja nichts.
Vielleicht mal schauen, wer gut aufgepasst hat, ne?
Genau, vielleicht weiß das ja noch jemand.
Jo, Robert schreibt, hallo ihr zwei tollen Podcaster, auch wenn es ein klein bisschen gemein ist, aber Glückwünsche aus dem Bodensatz finde ich irgendwie lustig und damit die Mail in den Bodensatz kommt, muss ich diese Mail leider vor eurem Jubiläum senden, in der Hoffnung, dass es die Sendung 200 wirklich gibt. Danke für die vielen Folgen, Happy Shooting, mehr noch als die Inhalte finde ich, dass eure Interaktion untereinander die Sendung immer wieder hörenswert macht. Interaktion? Machen wir sowas?
Wir interagieren.
3, 2, 1, Happy Shooting, Robert, PS, Folge 200. Ob das wieder Spekulationen zum Thema Aufhören, wenn es am schönsten ist, gibt? PPS, ich hoffe doch nicht. Ach so, haben wir noch gar nicht gesagt.
Das die Spekulationen gibt es da gar nicht, weil die 200. Folge ist natürlich die letzte Folge. Ist ja eh klar.
Ist ja eh klar. Und geschickt hat er die Mail im Oktober, ne? Also
September.
Das Datum.
Das ist Deutschland. Deutschland hier.
Wieder amerikanisches Datum.
Willkommen
ne?
zurück in Deutschland, Chris Marquardt.
10.09.
Wir schreiben Tag, Monat, Jahr.
Ich merke das beim Datum immer, wenn dann irgendwie steht, der 5.14.
Ja, dann
weiß ich
immer,
dass ich umdrehen muss.
Ja, ja.
Dann fällt es auf. Aber wenn da 9.10. steht, dann könnte es auch 10.09. sein.
Ja, vor allen Dingen, wenn da 10.09.10 steht, dann könnte das auch Jahr, Monat, Tag sein.
9-10-10. Naja, genau, eben. Es könnte aber auch sein, dass es der 10.10.2009 ist.
Datum weißt du? Finde ich total verwirrend. Es wird einfach abgeschafft.
Ja, ich weiß auch nicht. Egal. Also,
wie dem auch sei. Ja, Robert, danke für die Glückwünsche. Und dem folgt gleich der Martin. Der hat nämlich auch ein Feedback geschickt. Der schreibt nämlich, hallo Chris, hallo Boris. Wenn ich richtig zähle, produziert ihr heute eure 200. Happy Shooting Show. Seit Januar 2007 höre ich euch und bin damit wohl einer der ältesten Stammhörer. Eigentlich habe ich erst durch Happy Shooting zum Fotografieren gefunden. Wuhu. Mit Haus, Garten, Job und zwei Kindern bleibt leider wenig Zeit, aber das Niveau meiner Bilder hat sich dank eurer Tipps deutlich verbessert. Dafür erstmal vielen Dank an euch zwei.
Vielleicht haben wir ja sein Niveau gesenkt.
Das, wer weiß schon.
Du hörst doch Daily Gizwiz, oder?
Ja.
Was sagen die immer?
The worst your life.
Je schlimmer, the worse your life, the better
we
our
sound.
Show oder so. The better we sound. Also je schlimmer, na egal. Lassen wir das. Nee, genau. das nehmen wir gerne an, das mit dem Niveau und so.
Aber jetzt Toll. Kommt's. Aber irgendwie bedanken sich immer alle nur bei euch beiden. Eure beiden Mädels jedoch tragen die ganze Sache direkt oder indirekt auch mit. Und daher zur 200. Folge Happy Shooting für Moni und Tanja 3, 2, 1 Happy Shooting. Das werde ich auch so weitergeben.
Da schließen wir uns natürlich an.
Ja, Gruß aus Köln. Martin, PS, ihr seid klasse. Euer ehrenamtliches Engagement zeigt mir, dass wir noch nicht in einer reinen Ellenbogenwelt leben, in der Menschen nur funktionieren, wenn die Kasse klingelt.
Katsching!
Tja.
Jo.
Das
ja, nee,
finde ich
das,
super.
Das können
Wo
wir jetzt
sind die
einfach
Geschenke?
Mal... Ja, eben. Hier, meine Hand ist offen. Da, hier.
Ja,
zack,
immer,
drauf.
Immer rein.
Nein, danke. Vor
ja,
allem auch mal ganz, ja, ganz indirekt auch natürlich von Moni und Tanja. Also ich weiß ja, Moni hört dir immer zu, die wird sich sehr drüber freuen und das gilt natürlich auch von uns. Da werden wir ja dann doch beide unterstützt und dürfen das auch tun. Ne?
Genau, Tanja hört zwar nicht zu, aber die lässt mich hier halt gewähren. Das rechne ich halt auch sehr, sehr hoch an. Also,
das klingt jetzt wieder so böse.
Nee, das ist... Du legst das immer so aus. Das ist gar nicht wahr.
Ich krieg von meiner Frau keine Schläge dafür, dass ich Happy Shooting mache.
Ja, das ist so.
Ja.
Das ist völlig korrekt.
Ich hau Moni ja auch nicht dafür, dass sie Monis Motiv klingeln macht. Doch, ich hau sie, wenn sie keine macht. So.
Echt?
Ja,
ja, dann ich bin
voll
schon
eins auf den Latz.
Bin schon gespannt auf die Folge zum Workshop. Lass uns mal gucken. Nee, aber das ist halt wirklich klasse. Und ich kriege ja auch ziemlich viele E-Mails und du wahrscheinlich auch mit so Fragen. Ist ja unglaublich, was du so alles machst und wie geht das und arbeiten und fotografieren und podcasten und Pferd und dies noch und das noch. Ja, lasst euch gesagt sein, das funktioniert entweder, wenn man ledig ist oder wenn man halt Partnerin oder Partner hat, die da eben eintragen und mitziehen. Und Kann man gar nicht oft genug sagen. Also den Ausschnitt hier werde ich, glaube ich, mal ausschneiden und Tanja dann mal vorspielen.
Schön. Genau. Gut, dann haben wir ein Feedback von Johannes. Hallo Boris, hallo Chris. Hallo Chris, hallo Boris. Na, die machen Sie es immer einfach. Seit einiger Zeit höre ich nun schon euren Podcast und versuche immer, eure Tipps umzusetzen und neue Dinge auszuprobieren. Weil ich mich fotografisch sehr für Menschen interessiere, habe ich mir besonders eure Ratschläge zum Thema Street Photography zu Herzen genommen und auf einer Klassenfahrt nach Schottland interessante Menschen angesprochen und fotografiert. Euch habe ich es zu verdanken, dass ich mich mit meinen 15 Jahren traue, wildfremde Menschen im Ausland anzusprechen und Fotos zu schießen. Und was soll ich sagen? Es hat sich gelohnt. Und dann linkt er uns zu seinem zu seinem Flickr-Stream und zu einem Bild, und das ist geil, der Typ mit seinem Bart, der sieht ja so klasse aus. Den linken wir auf jeden Fall in den Shownotes.
Aber sehr gerne.
Weil, da rauszugehen, wildfremde Menschen anzuhauen und sagen, du, darf ich mal, und der Typ sieht so abgefahren aus. Mit seinem Hut und seinen Buttons am Hut und klasse. Also, Johannes, gut gemacht. Sehr, sehr schön.
Ja, dickes Lob. Und ist natürlich immer etwas schwierig, wenn man so alleine unterwegs ist, da fremde Menschen anzusprechen. Das versuchen wir ja immer, diese Angst euch zu nehmen. Und es ist natürlich schön, dass das bei dir auch geklappt hat.
Ich habe mich heute übrigens getroffen mit einem Fotografen, der hat mich angeschrieben. Der ist Hörer von Tips from the Top Floor und hat sich rausgestellt, der wohnt hier quasi um die Ecke, also hier in Tübingen im französischen Viertel.
Ach ja.
Ist aber Kanadier, lebt hier seit 2 Jahren in Deutschland und ja, hat unter anderem eben auch so diverse Street-Projekte, ist auch Videoproduzent, Filmemacher, der hat also richtig Filmschule besucht und so weiter. Und mit dem bin ich jetzt gerade so ein bisschen am Ausbaldovern, was man da so für, ja, mal zumindest Tips from the Top Floor machen könnte, vielleicht auch mal was für Happy Shooting. Also das ist einer, der so richtig tief auch drin kniet in der Geschichte. Das fand ich ganz spannend, weil da ist es mir gerade eingefallen bei Street Photography. Da kommt also vielleicht noch was, müssen wir mal schauen. So, und nun müssten wir mal kurz diesen Jingle anspielen.
Oh.
Also geh mal suchen, jetzt. Schnell, Ordner öffnen. Du weißt, da ist ein Sponsor, der sitzt jetzt da, der Ingo sitzt jetzt da in Hannover und tappt mit den Fingern auf dem Tisch und sagt, wann kommt jetzt der Jingle?
Jingle, Jingle, Jingle,
Jingle Bells,
Jingle,
ne?
Jingle, Jingle.
Ja?
Na? Ah. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Jo, und gut, zwar heute mal kein Produktreview, sondern eine, ja, wie kryptisch machen wir es denn jetzt?
Na, sehr kryptisch natürlich.
Also es, wir wollen jetzt mal sagen, dass in Zusammenarbeit mit der netten Firma Enjoy Camera gerade eine kleine Überraschung in Produktion geht. Und das wird was mit Happy Shooting Logo drauf sein und so eine kleine Sonderserie von etwas, das ist ja schon quasi jetzt, wo die Lebkuchen im Schaufenster stehen und in den Läden. Kann man ja quasi schon sagen, ist ja schon bald Weihnachten, ne?
Genau, und wir werden aus diesem neuen Produkt, und das ist jetzt nur eine ganz weiche Ankündigung,
ja,
werden wir eine limitierte Auflage machen von etwas, was fast jeder Fotograf einfach gebrauchen kann. Und vielleicht wird das ein schönes Weihnachtsgeschenk noch für euch. Da müsst ihr dann mal gucken.
Oder vielleicht lasst ihr es euch zu Weihnachten schenken.
Ja, das ist so war es ja gemeint. Aber
es sprengt auch nicht die Bank.
Nein, überhaupt nicht. Das wird sehr günstig sein. Und ja, ich bin mal sehr gespannt.
Vielleicht können wir schon nächste Woche drüber reden.
Vielleicht.
Wir hoffen es ja mal.
Genau.
Ja, und allgemein, wer bei enjoyyourcamera.com einkauft, der kann nach wie vor natürlich auch auf alles, was er da kauft, 5% bekommen. Und zwar, wenn ihr zu enjoyyourcamera.com/happyshooting geht, da steht der Code und alles weitere. Ja, 5% auf alles außer Tiernahrung.
So sieht's aus.
Ja, damit vielen Dank in Richtung Enjoy Your Camera. Ihr seid klasse.
Auf jeden Fall.
So delle.
Da bin ich auch schon gespannt, was wir da so demnächst an schönen Spielzeug kriegen.
Ja, es soll wieder neues Material zu uns auf den Weg sein, zum Testen, diverseste. Ja, gut,
lassen wir uns überraschen.
Speziell jetzt nach der Fotokina, da ist jetzt wieder Zeug am Anrollen, da schlackerst du mit den Ohren. Aber wir lassen uns überraschen.
Da fliegt mir doch das Blech weg. Auf Twitter habe ich übrigens was gesehen. Kraftlinse schreibt Happy 200 Shooting. So viel mal dazu. Und Fotokraftwerk, weiß nicht, ist das derselbe oder sind das zwei gleiche? Happy Shooting wird 200, alles Gute aus dem Süden. Ja, viele Grüße zurück, sage ich da mal.
Ja, Urkel schreibt Glückwunsch zur 200. Sendung, weiter so. Was haben wir noch? Jigsaw 1393 hat eine Frage. Hat schon mal wer Erfahrungen mit Kugelköpfen von Faisal gemacht? Oder aussagekräftige Tests gefunden? Glückwunsch und weiter so. Hast du mal irgendwie?
Nicht mit Kugelköpfen.
Nicht mit Kugelköpfen, okay. Nee.
Ich hatte die Stative mal gesehen. Die fand ich ganz okay. Was mir so ein bisschen gefehlt hatte, war die Verdrehsicherung bei den Beinen. Also wenn du nicht so eine Klemmsicherung hast, sondern die hatten auch so eine Drehsicherung wie mein Fellbone. Aber das war nicht verdrehsicher. Also man musste schon in der richtigen Reihenfolge auf und zu machen. Also da gewöhnt man sich auch dran. War soweit ganz okay, sehr stabil. Und ich meine, das war so ein, wie heißen diese Dinger für diese großen Tüten? So ein Gimbal-Kopf obendrauf. Und das macht einen ziemlich guten Eindruck.
Aber ich sag mal, wer die wirklich kennt und auch mal richtig in der Hand und getestet hat, Kugelköpfe von Faisal, der soll doch einfach mal in die Kommentare zur 200. Folge ein bisschen was schreiben. Und dann guckt einfach mal danach.
Und XJS fragt, kann ich mit einem Aufsteckblitz nachts im Freien dennoch diffus weich blitzen, eventuell gegen aufgesteckten weißen Karton bouncen? Ja, das kannst du selbstverständlich tun. Weil dem Blitz ist das ja eigentlich relativ egal, ob es Nacht oder Tag ist oder ob du drin oder draußen bist. Dein Aufsteckblitz macht erstmal Licht und je größer du diese Fläche machst, die da leuchtet, desto diffuser oder weicher wird das Licht. Also es bringt nichts, da so einen kleinen Tupperkarton oben drauf zu stecken, wenn du draußen bist, weil der macht dann halt aus deinem Richtungsblitz, also quasi aus einem Strahler, macht er dann eine Glühbirne, so ein Rundumlicht. Das hilft dir also nichts, außer dass du Licht verlierst. Aber was natürlich hilft, ist, was du sagst, großen weißen Karton nehmen und dagegen blitzen. Dann hast du schon mal die Fläche deutlich vergrößert. Oder aber du kannst auch unterwegs, gibt es so kleine Softboxen, die du drauf machen kannst. Die haben dann so einen Durchmesser, sagen wir mal 20 bis 30 Zentimeter, manchmal bis 40 Zentimeter. 40, das passt dann nicht mehr auf die Kamera, dann musst du ihn halt losmachen. Da gibt es verschiedene Lösungen. Also der Trick ist einfach, die Leuchtfläche zu vergrößern. Geht auch draußen.
Sehr schön. Die Moni, auf Twitter auch bekannt unter Nahlinse, hat noch eine Frage. Was sind deine Pläne, und speziell an mich, was sind deine Pläne für die Fotobörse Darmstadt im November?
Oh, da habe ich ja schon was läuten hören, glaube ich.
Das ist ja, das ich ist da ja
was
wieder
klappen hören.
Hinterhältige Frage, weil sie weiß natürlich ganz genau, was meine Pläne sind.
Ja.
Ich sag dann auch gleich mal, was Monis Pläne sind. Ne?
Mhm.
Also im November ist ja wieder die Fotobörse in Darmstadt und zwar, um genau zu sein, am 28. November. Und wer in der Nähe ist, der soll um Himmels Willen seinen Arsch in Bewegung setzen und dahin kommen.
Und bloß das Portemonnaie leer lassen.
Ach du, das sind alte Analogsachen, die sind gar nicht so wild. Also wenn du da so 2000 Euro gewöhnt bist von der Digitalseite, dann kriegst du so eine alte professionelle Mittelformatkamera mit einem ordentlichen Objektiv durchaus für ein paar hundert Kröten.
Also ich wollte es gerade sagen, aber ich meine, wer 2000 hat, wer hat das im Portemonnaie? Also ich eher nicht so. Aber wenn du jetzt so mit dem Huni irgendwie losgehst, das ist, glaube ich, gefährlich da.
Ja, also ich weiß, dass ich da etwas Geld lassen werde. Also du musst dir da vorstellen, auf 2 bis 3 Ebenen sind da Verkaufsstände und das ist Analoghimmel, wirklich, absolut. Mhm. Nicht nur, aber viel analog. Und da kriegst du also auch kriegst auch die Filme, da ist dann auch Spürsinn mit dem Stand und da kriegst du Filme von anderen und dann eben wirklich Objektive und Belichtungsmesser und Kameras und Stative und auch Dunkelkammer-Equipment, alles, was du dir vorstellen kannst, wirklich.
Und darüber hinaus wahrscheinlich.
Oh ja, und was du dir nicht vorstellen kannst, richtig. Und ich bin ja schon immer so, also speziell seit dem Mai, seit dem letzten Analog-Workshop. Jetzt am kommenden Wochenende ist wieder ein Analog-Workshop.
Mhm.
Machen wir ja mit Spürsinn zusammen in Braunschweig. Und da bin ich seit letztem Mal ja auch so ein bisschen angefixt, was das Thema Großformat angeht. Also wir reden da 4x5 Zoll. Also das sind recht große Negative. Da musst du dir also...
Nur quasi Bilder.
Da kannst du quasi den Abzug, den du normalerweise so in der Drogerie machen lässt, den kannst du da als Kontaktabzug machen. Da musst du nichts mehr vergrößern. Also da steckt wirklich Information drin, das ist unglaublich. Und ja, ist natürlich unhandlich, du musst dir noch mehr Zeit nehmen und zumindest teilweise muss das Ding irgendwie, ja, du musst dich einschränken. Das ist eine gnadenlose Einschränkung, dann hast du da irgendwie eine Kassette dabei. Und in so einer Kassette sind vorne und hinten jeweils ein Negativ drin und dann hast du dann drei Kassetten dabei oder so, hast dann sechs Bilder dabei, bist dann den ganzen Tag mit sechs Bildern unterwegs.
Ja, warum nicht?
Also, das ist ein anderes Arbeiten und das ist aber immer noch so ein bisschen unhandlich. Und jetzt gibt es aber da die Graflex-Kameras, die Speed Graphic, das waren so lange Zeit in Amerika speziell die Standard-Journalisten-Kameras. Mhm. Großformat, du kennst das früher aus so alten Hollywood-Filmen, wo dann noch rechts oben noch so eine große Blitzbirne, so ein großer...
Ach, die Dinger, diese Riesen.
Genau.
Ja.
Und das aber jetzt ohne diesen Reflektor, aber eben, es ist eine klappbare Großformatkamera. Die ist zusammengeklappt, recht handlich, hat da so einen Balken, also du klappst da vorne die Klappe runter und dann ziehst du das Ding raus und dann hast du eben dieses Balkengerät und kannst dann auch vorne die Standarte, also da, wo das Objektiv drin ist, die kannst du dann auch kippen, also so ein bisschen Tilt-Geschichten machen. Musst du da auch fast, weil du hast bei der Größe so wenig Schärfentiefe, dass du da mit der Schärfenebene spielen musst, schon fast, wenn du Sachen hast, die nicht parallel zur Bildebene sind. Naja, und so ein Ding juckt mich halt. Also,
ja.
Ja. Und
meinst du, sowas findest du da zu einem fairen Preis?
Davon gehe ich jetzt mal aus, ja.
Da bin ich ja mal sehr gespannt. Also da will ich aber Tweets sehen mit Fotos. Von der Messe.
Ja.
Will ich. Mhm. Bist du jetzt verpflichtet zu?
Ja, wird kommen. Wird sich quasi keiner entziehen können, wenn du folgt auf Twitter. Das ist ja schon quasi Bedingung. Nee, also das juckt mich natürlich jetzt gerade. Und also du, aber wir reden da wieder nicht, also das ist jetzt nicht irgendwie, wir reden von ein paar hundert Euro, okay?
Ja, das ist schon klar. Also Digitalfotografieren, die Anschaffung bei Digitalfotografieren ist echt teuer. Das rechnet sich erst, wenn du ganz, ganz viele Bilder machst, die du alle nicht entwickeln musst.
Ja, und das Schöne ist bei dem, also das muss man dann auch nicht irgendwie gleich Trommel scannen lassen. Nee, das kannst du dann, wenn du es ordentlich hinterleuchtet bekommst, sogar auf deinem Flachbettscanner scannen.
Ja, bei der Größe.
Weil du da in so viel Auflösung drin hast und so viel Information, dass du da, ja, wenn du nicht gerade 300 Megapixel draus machen willst, es reichen ja in der Regel auch irgendwie 10, 15, 20 Megapixel. Die kriegst du dann locker hin mit deinem Flachbettscanner.
Mhm. Ja, ich bin mal gespannt. Und Moni?
Und wenn die Moni so fragt, dann muss ich jetzt gleich noch sagen, Moni liebäugelt ja seit Toronto. Also wir waren ja da bei Sean Galbraith, dem Fotografen in Toronto, der ist eben nur analog, der hat unseren Workshop da gehostet bei sich zu Hause und der hat uns natürlich angefixt, also mich wieder mehr mit der Großformat und Moni mit einer, wie heißt sie denn jetzt, ist eine Pentax, eine gebrauchte Pentax Mittelformatkamera. Mhm. Ja, und also so richtig mit Autofokus und Mehrfeldmessung und so, also so richtig was Hand und Fuß hat. Was auch in die moderne Zeit passt, trotzdem nicht die Kasse sprengt und eben filmbasiert ist.
Nett. Und da kriegt
sie dann zumindest irgendwie, das ist dann so 6x4,5 oder 6x6 von der Auflösung, vom Format her, Zentimeter. Mhm. Ja, da wollen wir mal sehen. Also wer Ende November am 28. noch irgendwie Zeit und Bock hat, Darmstadt ist die Hölle los. Die Fotobörse ist der Wahnsinn. Moni und ich werden da sein. Dann, ihr werdet uns dort mit Sicherheit auch über den Weg laufen können. Wenn wir nicht gerade irgendwo tief in irgendwelchen Balkengeräten drinstecken, dann werden wir uns wahrscheinlich auch irgendwo in der Nähe des Spürsinnstandes tummeln. Das heißt, wer da hinkommt, kann auf jeden Fall auch mal Hallo sagen und so. Wie zum Beispiel letztes Jahr auf der Fotobörse, wo wir so Leuten wie Migova über den Weg gelaufen sind. Ne?
Ja, genau.
Fuß übrigens von hier. Ja, also, wen es interessiert, wer da mal eintauchen will, kommt vorbei. 28. Darmstadt Fotobörse. Einfach mal googeln, da gibt's Adresse, Info. Das macht der Fotoclub in Darmstadt veranstaltet das.
Was mir übrigens noch eingefallen ist zu unseren angekündigten Überraschungen oder jetzt zu irgendwelchen Geschenken, die man sich so machen kann. Wir haben ja einen Happy Shooting Shop, ne?
Also, so mit Klamotten und so.
Ja, genau. Ich meine, wir machen das ja hier alles für ohne Geld und das ist auch alles super, aber trotzdem freuen wir uns natürlich, wenn wir irgendwie die Serverrechnung bezahlt kriegen. Und da haben wir bei Spreadshirt so einen Shop gemacht und da kann man halt Regenschirme, T-Shirts und so Zeug bestellen mit Logos oder Sprüchen aus den Shows. Und da habe ich vor einiger Zeit, das war auch mal eine Anregung eines Hörers in einem Kommentar, den habe ich jetzt umgesetzt, da habe ich jetzt vor einiger Zeit eine kleine Kollektion reingestellt von Produkten mit dem Spruch: Schwarz ist bunt genug.
Also, den hast du aber geleistet, den Spruch. Ja,
natürlich.
Ich muss gerade überlegen, den habe ich nicht gesagt. Nee, von mir kommt die Belichtigung.
Ja, genau. Das ist schon, kommt schon von mir. Stehe ich auch nach wie vor dazu. Also das war irgendwie, glaube ich, im Zusammenhang mit Schwarz-Weiß-Fotografie oder mit irgendeinem Produkt, was nur in Schwarz gibt oder keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Ist jedenfalls, schwarz ist bunt genug. Finde ich eigentlich ganz klasse. Werde ich mal auch noch irgendwie ein T-Shirt ziehen und gibt's auch so Notebook Taschen und auch eine große Tasche für Klamotten, wenn ihr mal zum Workshop kommen wollt. Oder ich werde mir die Tasche wahrscheinlich mal holen und gucken, ob ich die für Strobis-Zeug benutzen kann. Und mal schauen. Also das wollte ich mal in Erinnerung rufen. Wir haben da einen Shop und immer wenn ihr da etwas bestellt, dann geht etwas davon an uns.
Ja, und so beliebte Sprüche wie Etepetete und Stolz drauf oder Langzeitbelichtigung, der Schnicki-Punz ist dort. Wer noch so die älteren Folgen kennt, und diverses mehr in verschiedensten Formen und Farben und Aufmachungen. Und es gibt sogar das T-Shirt, das nachts leuchtet.
Mhm. Genau.
Mit Happy Shooting drauf, ne?
So sieht's aus.
Jo, geht doch einfach auf happyshooting.de und dort ist dann an rechter Hand ein Link zum Shop und alles weitere ist dann, glaube ich, dort erklärt. Oben ist auch ein Link zum Shop.
Genau. Dann gibt's hier noch weitere Twitter-Feeds mit Glückwünschen zur 200. Folge. Ich glaube, die lesen wir jetzt nicht alle vor. Wir fühlen uns einfach mal richtig beglückwünscht.
Ja, finde ich sehr super. Schön.
Der Michael hat uns eine Mail geschickt mit einem Link-Tipp. Er schreibt nämlich: Hallo Boris und Chris, ich habe eine recht interessante, in Klammern englischsprachige, Dokumentation über Street Photography gefunden. Achtung, Nebenwirkungen wie das plötzliche Verlangen, eine Messsuchkamera zu kaufen, nicht ausgeschlossen. Der Link, und da linkt er zu Vimeo, das sind insgesamt 3 Teile. Ich werde den Link in die Shownotes stellen, hier zur Folge 200, happyshooting.de. Wenn ihr da anfangt, ist glaube ich der erste Teil und dann könnt ihr euch rechts an der Seite zu den anderen Teilen vorklicken. Gruß und Happy Shooting, Michael. Ja, da geht es um Street Photography, das sind Interviews mit Straßenfotografen. Es geht ein bisschen um deren Motivation und es geht eben auch immer wieder darum, um die Kamera, die sie verwenden. Und die verwenden halt alle, sind halt alles jetzt Street-Fotografen, die Messsucherkameras verwenden. Und die bekannteste ist aber offenbar eben auch die Leica. Und die reden da so ein bisschen aus ihrer Zeit von früher und eben von heute, von analog und digital. Fand ich eigentlich ganz spannend. Also es ist ein bisschen, so manche Folgen wirken am Anfang so ein bisschen wie Leica-Marketing. Lasst euch davon nicht erschrecken, hört einfach weiter, weil es inhaltlich doch ganz interessant ist.
Ja, also Messsucher, das kann man kurz erklären. Also auf Englisch nennt man es Rangefinder, auf Deutsch ist es der Messsucher. Der Messsucher ist ein Ding zum Scharfstellen. Und zwar, das Prinzip ist folgendermaßen, man hat vorne an der Kamera 2 Öffnungen, 2 kleine, ja, das sind wie so kleine Mini-Objektive, aus denen die Kamera quasi rausguckt oder der Messsucher rausguckt. Und dann dreht man so lange an Scharfstellen, bis sich im Sucher das Bild bis zu 2 Halb- oder 2 Ganzbilder zur Deckung kommen. Also man sieht quasi das Bild doppelt. Mhm. Und wenn die zur Deckung kommen, dann ist scharf. Das ist anders als der Schnittbildsucher, wo man 2 Hälften vom Bild zur Deckung bringen muss. Sondern beim Messsucher bringt man eben 2 Bilder zur Deckung. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und ist ein sehr altes Prinzip zum Scharfstellen. Und diese Messsucher, die gibt's also nicht nur jetzt bei Leicas. Es gibt auch andere Kameras, die das Messsucherprinzip haben. Zum Beispiel die Speed Graphic von Graflex, die Großformatkamera.
Da haben wir sie wieder.
Die gibt es auch mit Messsucher. Also da klebt dann auch wirklich an der Seite so ein Messsucher dran. Und da drehst du da dran und hast scharf. Das funktioniert also auch. Und naja, Leica ist nun mal die bekannteste, beziehungsweise die Leica ist die Marke meines Wissens, die das eben mit dem Messsucher losgetreten hat. Jetzt funktionieren die nicht nur gut, sondern das waren eben auch die, ja, so die Streetfotografen, also wie ich muss ihn immer wieder nennen, Henri Cartier-Bresson, der französische Fotograf, der das Genre quasi so mitbegründet hat, der Streetfotografie, hat damals quasi natürlich, weil das war eben so die Kamera damals, mit einer Leica geschossen. Messsucher hat aber jetzt nicht nur den Vorteil, dass sie ein bisschen kleiner und handlicher sind als Spiegelreflexkameras, sondern die sind auch schlicht und einfach besser deshalb geeignet, weil du willst ja in der Streetfotografie ganz oft mal irgendwelche Dinge festhalten, die da gerade an dir vorbeilaufen.
Und das wollte ich nämlich gerade sagen, weil es wird halt in diesem ersten Teil, zu dem wir jetzt direkt verlinken, dieser Rangefinder, also der Messsucher, propagiert als die Kamera für die Straßenfotografie oder den Künstler als solchen. Und da wird eben auch erklärt, dass so eine Kamera aus einem den besseren Fotografen machen können soll. Da gibt's natürlich einen Grund dafür, weil es ist ja so, wenn wir jetzt durch unsere Spiegelreflexkamera durchgucken, dann sehen wir durch das Objektiv das Bild so, wie es hinterher auf dem Film oder auf dem Sensor ist. Aber eben eher weniger, also so 95% Sucher, 98% Sucher, maximal genauso viel, 100% Sucher, aber nie mehr. Und so ein Messsucher hat jetzt den Vorteil, es hängt natürlich ein bisschen davon ab, was für ein Objektiv drauf ist, aber so ein Messsucher zeigt eigentlich immer das gleiche Sucherbild und zeigt dann in dem Sucherbild ein Rechteck an, was hinterher auf dem Film oder auf dem Sensor landet. Das hängt dann davon ab, was für ein Objektiv dran ist. Also Beispiel, der Sucher ist quasi für 24 mm gemacht. Das heißt, ich sehe im Sucher das Bild von 24 mm, wie es aussehe, wenn ich 24 mm fotografiere. Schnalle ich jetzt aber ein 35 mm oder ein 50 mm vorne drauf, dann sehe ich im Sucher immer noch den weiten Winkel, aber ein kleines Rechteck im Sucher, was mir anzeigt, wie viel tatsächlich auf dem Bild landet. Dieser Ausschnitt von 50 mm zum Beispiel. Und das hat jetzt natürlich den großen Vorteil, dass ich irgendwo hinzielen kann und kann durch die Kamera schauen und ich sehe schon Dinge, die sich in mein Bild bewegen werden, bevor sie im Bild sind. Das heißt, man kann dann einfach besser und schneller reagieren. Ist natürlich ein Vorteil auf der Straße.
Und das andere, was die Rangefinder-Kameras auch tun, oder wo sie einem auch ein bisschen bei helfen, ist, noch besseren Überblick zu bekommen über das, was um einen rum passiert, dadurch, dass der Sucher sich an der Seite der Kamera befindet. Mhm. Wenn wir eine Spiegelreflex anschauen, dann haben wir ja das Sucher, das Okular hinten oben in der Mitte. Das heißt, du hast immer irgendwie so, das eine Auge ist immer irgendwie zugedrückt und du schaust halt nur mit einem Auge rein und das andere ist quasi weg. Bei einer Messsucherkamera, da kannst du die Kamera quasi, weil der Sucher so ganz am Rand von der Kamera ist, kannst du die Kamera quasi auf der einen Seite des Gesichts haben und die andere Hälfte des Gesichtsfeldes ist vollkommen frei. Und wenn du jetzt das nicht fotografierende Auge, also das gilt natürlich jetzt hauptsächlich für Rechtsäuger, weil der Sucher meistens auf der linken Seite ist, wenn man jetzt quasi den Überblick behalten will, macht man einfach das zweite Auge auf und dann hat man das komplette, ja, was weiß ich, welchen Blickwinkel wir haben, 180 Grad oder so, wahrscheinlich sogar noch mehr. Was wir mit unseren Augen haben, haben wir dann eben und sehen genau, was um uns rum passiert und um die Kamera rum passiert. Und das funktioniert in der Street-Fotografie sehr, sehr gut. Je nachdem natürlich, was für ein Stil man fährt. Also es gibt schon diverse Genres in der Street-Fotografie, die auch ohne sowas super funktionieren. Aber wenn man so quasi jetzt, sagen wir mal, in der Großstadt sich bewegt und zwischen den Leuten so in die Menge ein- und austaucht und so ein bisschen mit dem Strom schwimmt und relativ viel dann um die Leute so rumscharwenzelt und solche Geschichten macht, dann kann so eine Messsucherkamera schon richtig gut sein. Trotzdem fotografiere ich meine Sachen, weil ich habe schlicht und einfach keine Messsucherkamera mit meiner digitalen Spiegelreflex und es funktioniert auch. Also bitte keine Sorge, ihr könnt das alles auch mit einer ganz normalen Kamera tun.
Es wird nämlich zum Beispiel auch erzählt von einem Fotografen, dass eine Motivation des Künstlers auch immer ist, sich von der Masse abzuheben. Also wenn alle das eine machen, dann macht der Künstler in der Regel etwas anderes, um halt auch aufzufallen oder ja, um sich loszulösen. Und da gibt es eben auch das Zitat, wenn also alle Spiegelreflexkameras nutzen, weil die sich einfach durchgesetzt haben am Markt und jeder hat halt eine Spiegelreflex, was kann man noch nehmen, um anders oder um besser zu sein? Also das ist auch eine Motivation, die dahinter steckt. Das muss natürlich jetzt jeder für sich selbst beurteilen, inwieweit das nun zutrifft oder nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es halt auch solche Naturen gibt.
Für mich ist es immer wichtig, dass das Werkzeug zum Job passt oder zumindest gut genug zum Job passt. Also wenn mir einer erzählt, du musst das und das Werkzeug haben, um den und den Job machen zu können und sonst kannst du ihn nicht tun, naja, dann, also man kann auch zur Not mal mit einem dicken Stein einen Nagel reinschlagen, auch das geht.
Richtig. Wenn man also natürlich Hammer und Stein hat, dann fällt die Wahl etwas einfacher.
Naja, und digitale Messsucherkameras, naja, da sind wir halt bis auf die eine von Epson, glaube ich, bei Leica erstmal ja schon am Ende fast.
Ja, ich kenne sonst keine andere.
Ja, also die Messsuchergeschichten sind nach wie vor immer noch so eine Hauptdomäne von Leica und ich wünsche mir natürlich schon, dass da nochmal der eine oder andere vielleicht ein bisschen Konkurrenz macht, weil den Leica-Preis, den kann ich mir nicht wirklich so leisten. Nee,
das sprengt so ein bisschen mein
also
Budget.
Die aktuelle M9 von Leica, die liegt ja dann schon im, wie viel, 8.000, 9.000 Euro Bereich, so
ungefähr. Und dann hast du aber, glaube ich, noch kein Objektiv oder so.
Ah, gut. Na gut, machen wir weiter.
Wir haben ja den Marc, das ist ja so ein multipler Workshop-Teilnehmer. Mhm. Der hat ja so eine Ausstattung.
Und der hatte jetzt, glaube ich, die X1 dabei. Der war jetzt bei uns auf dem, oder bei uns.
Richtig, der war auf dem Gruppenbild wieder zu sehen.
Der war bei Moni jetzt auf dem Monis Motivklingel-Workshop, der letztes Wochenende war, auch in Braunschweig. Bei Rollei haben wir den gemacht. Und da war er da und hatte, der hat eh eine Hammergeschichte erzählt, dem wurde irgendwie die Kamera geklaut und so, aber das ist eine andere Sache.
Okay.
Vielleicht muss ich ihn dazu mal interviewen.
Dann holen wir den mal in die Show.
Wenn er das will. Nee, aber das Ding ist, er hatte dann, glaube ich, die X1 dabei. Das ist die Leica mit der Festbrennweite. Das ist ja auch so ein Ding. Da haben wir eine digitale Kamera mit einer 35 mm Festbrennweite gemacht.
Hatten wir mal drüber gesprochen. Mhm.
Ja, und der ist ein Leica-Fan und ich kann es ja schon ein gutes Stück weit verstehen.
Die fühlen sich schon. Ja. Also das ist, ich durfte das Ding ja auch mal in die Hand nehmen und mal ein bisschen mit rumfokussieren und ein bisschen Bilder. Das ist schon ein schönes Gefühl. Kann man schon nachvollziehen. Wir haben Audiokommentare gekriegt. Wir werden jetzt mal so in der Sendung immer mal wieder einen einstreuen. Ich fange mal mit diesem hier an.
Hallo Boris und Chris. Ich wollte euch einfach nur mal zur 200. Sendung einfach nur mal Happy Birthday sagen, weil 200 ist eine ganz schöne Zahl, ein ganz schöner Batzen, den ihr da abgerissen habt. Ja, wo ihr mich hört, ich bin auf der Arbeit, ich bin selbstständig und züchte Garnelen und das ganze Blubbern und hinter mir, das sind halt die Luftheber in dem Becken. Ja, und ich habe jetzt die digitale Spiegelreflex, die Nikon D90 seit, ich glaube jetzt seit ein oder zwei Jahren. Einfach, weil ich meine kleinen Kinder damit aufnehmen möchte und irgendwann mit der Kompakten habe ich festgestellt, scheiße, die Kinder bewegen sich so schnell, da kommst du mit der analogen, Kompakten kommst du nicht mehr hinterher. Ja, und jetzt fotografiere ich und seit ich euren Podcast höre, komme ich mit der Materie noch besser zurecht, weil ihr die Sachen einfach wesentlich besser rüberbringt, dass man das auch verstehen kann, wie was gemeint ist. Ja, und mittlerweile beobachte ich bei eBay auch so analoge Spiegelreflexkameras, weil ich mir irgendwann mal eine holen möchte, aber zu teuer soll es auch nicht sein. Natürlich sollte es dann auch eine Nikon sein. Ja, bei Tamron habe ich mich angemeldet, hattet ihr ja mal gesagt, die haben jetzt 60 Jahre und da habe ich dann auch als Fotoausrüstung Happy Shooting als Podcast mit angegeben.
Dankeschön.
Ja, sonst habe ich fast alle Folgen von euch durch. Irgendwann letztens beim Umreißen habe ich dann die Hoppe-Show gehört, also ich weiß nicht, welche Folge das war, ich glaube es fehlen noch 10 oder 20 Folgen, da habe ich alle durch. Was ist eigentlich mit Lemotox, also von Chris, dem Bruder, der Podcast, gibt es den noch oder soll der nicht mehr sein? Ja, ansonsten würde ich sagen, 3, 2, 1, Happy Shooting und bis bald.
Der Lemotox kommt ja wieder, aber jetzt achte drauf. Achtung.
Ja, ich wollte das nur noch erweitern, diese Aufnahme hier mit diesem Teil vom iPhone, dieses Programm. Einfach nur mal testen, wie das Ganze überhaupt funktioniert.
Aber jetzt hat funktioniert.
Irgendwie werde ich mit diesem Programm noch nicht schlau. Ich will hier irgendwie die Aufnahme stoppen, aber ich kann immer nur Pause auswählen. Scheiße. Hört der irgendwann selber auf oder wie lange geht das Ganze? Hoffe nicht, dass mein iPhone dann irgendwann voll ist. Oder hat man da irgendwie 5 Minuten, die man sabbeln kann?
Also bei mir geht das ganz einfach. Ich drücke einfach. Ich spule mal ein bisschen vor. Das geht nämlich noch eine ganze Weile so weiter. Warte mal.
Das irgendwie runterladen muss, das weiß ich. Mal gesagt hattet, werde das Ganze jetzt hier mal hochladen. Bis dahin, bis dann 3, 2, 1, Happy Shooting.
Jetzt kommt
ja.
Ja, meinen Namen hatte ich ja vergessen. Ich bin der Alexander bzw. der Axelander 01. Ja, bis dahin 3, 2, 1, Happy Shooting.
Ja, Mensch, danke.
Das war jetzt Audioboo, oder?
Das war Audioboo, genau.
Kann man da nicht einfach sagen, jetzt lad hoch?
Ich glaube ja. Ich fand's klasse.
Oje, 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 jetzt was war da jetzt alles an Fragen drin? Waren da Fragen drin? Also, ich kann gleich mal ganz kurz sagen, ja, Lemotox ist wieder da. Der Peter, der das macht, hat, und mein Bruder ist, der hat das irgendwie so eine ganze Zeit auf Eis gelegt, aber es gibt jetzt, glaube ich, schon wieder die zweite neue Folge, ganz aktuell. Also, wen es interessiert, Lemotox, die Volksentdummung auf Lemotox, wie man es spricht, lemotox.de.
So, ja, wollt ihr so ein bisschen sein Konzept ändern, ne?
Ja, wo das jetzt hingeht, ach, da ist ja,
hört's selber. Er hat das in der vorletzten Folge hat er das angekündigt und es gibt ja noch so eine B-Seite, da auch mal reinhören, da wird es in Zukunft ein bisschen Musik von ihm geben. Erzählt aber alles selber.
Und ja, und jetzt die aktuelle Folge geht's über Duschgel und Genitalien, ne? So viel dazu. Nur damit ihr jetzt auch genug Grund habt, da reinzuhören. Okay.
Super.
Was war denn jetzt eigentlich die Frage? Da war so viel und Geplätscher.
Frage war jetzt nicht wirklich dabei. Ja, Lemotox-Frage. Also, ja, und halt kleine Kinder fotografieren, die sind schnell. Da hilft natürlich ein Spiegelreflex, weil die ist einfach schneller als eine kleine kompakte.
Korrekt. Auch heutzutage, die Kompakten sind in der Regel immer noch langsamer, wenn es ums Fokussieren und ums Belichtungsmessen
geht. Ja, genau.
Das ist ein gemütlicher halt.
Man kann das ein bisschen beschleunigen, wenn man so viel Automatikzeug eben ausschaltet und wenn man dann vorfokussiert, schon mal so halb durchdrückt und solche Geschichten. Aber das geht halt nicht immer. Bei spielenden Kindern musst du einfach mal schnell reagieren.
Ja, das ist so ein bisschen prinzipbedingt, weil die meisten Kompakten, die stellen scharf mittels einer Kontrastmessung.
Genau.
Und die ist einfach langsamer als das, was die Spiegelreflexkameras machen. Die machen so eine sogenannte Phasengeschichte und das ist einfach zügiger, das Verfahren.
Die machen quasi ein Messsucherbild auf ihrem Sensor. Und
sowas in der Art,
genau,
ja.
Genau, sie machen also auch so ein versetztes Bild. Das wird also auch der Lichtstrahl in zwei geteilt und deswegen halt die Phasen. Und was weiß ich, irgendwie, wenn man die übereinander legt, kann man dann nicht nur berechnen, wie weit der Fokus daneben liegt, sondern auch in welche Richtung. Und da muss man nicht lange pumpen, sondern kann gleich scharf stellen.
Ja, und dann sind die in den besseren Objektiven sind die Motoren schneller, die dann das Objektiv genau scharf stellen und so weiter. Also gibt genügend Faktoren, die da einfach, ja, die dickeren Kameras doch meistens auch ein bisschen schneller machen. Tja,
ja, und
speziell bei Kindern ganz hilfreich.
Ja, genau. Und schneller machen kann man auch das Einstellen von Polfiltern bei angesetzter Streuli oder eigentlich Störli. Da hatten wir ja auch neulich die Diskussion, was ist das eigentlich? Ist das eine Geli, also eine Gegenlichtblende, oder ist es eine Streuli, eine Streulichtblende? Und in den Kommentaren kam dann raus, dass es ja eigentlich eher eine Störli ist, also eine Störlichtblende, weil es ja völlig egal ist, ob das Licht streut oder von wo auch immer kommt. Es ist Licht, was stört und das soll abgeblendet werden.
Wir können es nur noch einmal sagen, die Gegenlichtblende hat noch einen anderen Namen, nämlich Objektivdeckel. So.
Genau.
Das ist die Gegenlichtblende. So.
Der sogenannte Schwarzfilter.
Richtig.
Und jetzt hat aber der Gabriel noch einen Tipp zum Umgang mit dem Poolfilter bei angesetzter Streuli oder Störli. Und der schreibt, hallo ihr beiden. Da ihr das Problem der Poolfilterbedienung mit Streulichtblende nun doch schon mehrmals thematisiert habt, möchte ich auch noch meinen Senf dazugeben. Der erste Tipp dürfte zwar für die meisten Hörer mit Canon oder Nikon Kameras, nicht betreffen, aber ich als Pentax-User habe mich doch recht lange gefragt, wozu der komische Deckel unten an der Störli gut ist, bis mir jemand gesagt hat, dass der zur Poolfilterbedienung gedacht ist. Tatsächlich haben sämtliche neueren Objektive von Pentax an der Streuli eine verschließbare Öffnung zum Bedienen des Filters. Wenn man jetzt in die Situation kommt, in der das Störlicht vor allem von unten streut, man aber auf den Polfilter nicht auf einen Polfilter verzichten will, dann setzt man die Blende einfach um 180 Grad gedreht auf, sodass die Öffnung oben ist. Jo, vielleicht hilft das auch dem ein oder anderen Pentax-User. Mir hilft es nichts mehr, seit ich mich aus Versehen auf die Streuli draufgesetzt habe.
Oh.
Knack. Ja, dazu habe ich aber noch einen anderen Tipp. Und zwar habe ich mir als Ersatz so eine Gummiblende gekauft. In Klammern, die gibt's bei eBay aus Hongkong für ein paar Euro und bei Enjoy Your Camera bestimmt auch mit 5% Rabatt. Und zwar ist das eine Gummiblende, die nicht das Streuli-Bajonett des Objektivs benutzt, sondern an das Filtergewinde angeschraubt wird. Wenn man nun den Polfilter vor der Störli, nochmal, wenn man jetzt den Polfilter vor der Störli an das Objektiv schraubt, kann man den ganz einfach und unfummelig bedienen, indem man an der Streuli dreht, die ja direkt in das äußere Filtergewinde des Filters geschraubt ist. Also er meint halt den Filter drauf und dann die Streulichtblende wieder auf den Filter vorne dran. Und dann kann man das alles zusammen drehen. Ja, das sind diese Universalstreulichtblenden, ne? Die sind halt dann rund.
Ja, da die sind nicht tulpenförmig, sondern rund und damit ja nicht ganz so effektiv aus verschiedenen Richtungen wie die speziell geformten, aber dafür halt auch drehbar.
Deutlich besser als gar nichts. Könnte so bei extremeren Zoom-Objektiven schwierig sein, weil im Weitwinkel sieht man sie dann entweder oder sie sind halt doch sehr kurz.
Aber das ist eh das Problem, wenn du ein Objektiv hast, was einen größeren Bereich zoomt. Mhm. Ja, die Streulichtblende, die kann immer nur so geformt sein, wie der weiteste Winkel des Objektivs das noch zulässt. Das heißt, sobald du in den eher Telebereich gehst oder in die längere Brennweite gehst, hast du... hat die nicht mehr wirklich so viel Wirkung.
Wobei ich glaube, bei diesen Gummidingern ist das ja so, dass man die auch so zusammenstülpen kann. Also so quasi eine Rippe rein, noch eine Rippe rein, noch eine Rippe rein.
Ja, das kommt aber dann auf das entsprechende Gerät. Gucken.
Aber es ist auf alle Fälle eine super Idee, weil dann dreht
sich
das
Klappe
vorne
unten
mit.
Und dann, genau. Oder genau. So.
Super Ding. Ja, das war's. Soweit 3, 2, 1, Happy Shooting. Grüße aus der Schweiz. Gabriel, ja, vielen Dank dafür.
Dankeschön. Spiel doch noch mal eins ab. Haben wir noch eins?
Ja, aber hallo, haben wir noch eins. Diesen hier zum Beispiel.
Hallo Boris, hallo Chris. Hier ist der Moritz. Und jetzt habe ich es endlich mal geschafft, bei Audioboo auch einen Kommentar abzugeben mit Knollepolle. Und da habe ich mir gedacht, es trifft sich doch zur 200. Jubiläumssendung ganz gut. Und demnach möchte ich natürlich euch zu 200 Folgen Happy Shooting beglückwünschen. Und als Hörer der ersten Folge natürlich freue ich mich auch ziemlich, dass eure Versprechen da so lange gehalten haben und dass wir jetzt nun fast über 4 Jahre Happy Shooting hören und der Podcast ist ja jeden Donnerstag sehnlichst erwartet, in der Früh noch vor der Uni und von daher vielen Dank und ich hoffe natürlich mit allen anderen Hörern auch, dass ihr noch fleißig weitermacht. Mein Kommentar noch zu Photokina und zu 3D-Aufnahmen aus der Folge 199. Auf der Photokina ließ sich beobachten, dass für die ganzen Consumer-Geräte, also Fotos und Videoapparate, generell ein großer 3D-Trend besteht. Von den Ergebnissen war ich dann aber doch relativ enttäuscht. Als Anzeigemedium dient jedes Mal ein Flatscreen mit 3D-Unterstützung. Und von dieser Möglichkeit, über die Anzeige mit dem TV-Gerät und den einhergehenden Einschränkungen, zum Beispiel dem flackernden Bild durch diese Polarisierung bzw. durch diese Abschaltung des linken oder rechten Auges, dann empfand ich doch beim Betrachten der Bilder ein starkes Flackern, was mich persönlich sehr gestört hat. Auch mit dem 3D-Eindruck war ich wenig zu begeistern und daher muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch, wie ihr, dass diese 3D-Sache eine Randerscheinung ist, weil sich im Moment wohl in der klassischen Fotografie nichts Neues entwickelt hat. Es gab auch bei den Ständen von Canon und Nikon nicht wirklich bahnbrechend Neues, wie bei der Photokina vor 2 Jahren, die 5D Mark II zum Beispiel. Und von daher war beim Canon und Nikon relativ wenig los an den Ständen, für meinen Geschmack. Und auch für die klassische Fotografie gab sich jetzt in Hinsicht auf 3D wenig Neues. Es gab 2, 3 Fotobuchhersteller, mehrere kleine Firmen dann aber, die ein Fotobuch in 3D-Druck angeboten haben, das man dann mit dieser bekannten rot-blau bis rot-grün Brille da anschauen konnte. Von diesen Eindrücken war ich auch überhaupt nicht begeistert und für mich sehe ich auch gar keinen Grund, irgendwie auf 3D umzusteigen. Die stereoskopische Fotografie gibt es ja schon länger. Ich kenne genügend Kollegen, die bereits vor 5, 6 Jahren spezielle Rahmen hatten und und auf diesen Rahmen zwei Kompaktkameras montiert hatten, die dann im gleichen Abstand wie das menschliche Auge angebracht waren, um stereoskopische Bilder aufzuzeichnen. Ich habe das damals schon nicht ganz verstanden und auch heute nicht. Und ich glaube ganz einfach, dass wir diese Randerscheinung passieren lassen und auf uns zukommen lassen, was sich dann in der Zukunft gibt. Aber ich glaube weniger, dass es von großer Bedeutung sein wird. Ansonsten möchte ich jetzt keine großen Ausführungen mehr machen. Die Folge wird ja wahrscheinlich schon lange genug und ich freue mich auf viele weitere Folgen Happy Shooting bis zur nächsten Jubiläumsfolge, der 300. oder doch gleich bis zur 500. Macht's gut, bis dann. Tschüss. 3, 2, 1, Happy Shooting.
Natürlich. Ja,
3D ist ein Gimmick, finde ich 3D. Nach wie vor viel zu aufwendig, das nachher anzuschauen und irgendwie...
Ich prophezeie ja, jetzt wo wir ja auch schon HDR-Video gesehen haben, so die ersten, dass es auch noch 3D-Video geben wird.
Also und 3D-HDR-Video und ja. Und natürlich, wenn, klar, logisch, das kommt und ich meine, ich finde es schön, was man machen kann, das macht man auch. Also das siehst du ja immer wieder, und das finde ich ja irgendwo auch geil, dass die Leute sagen, hey, wir versuchen hier die Limits zu sprengen und was Neues zu tun und ne, aber dass die Industrie jetzt quasi das 3D so als den Segen erkannt hat, weil es ist eben, wie er gerade schon sagte, es ist halt nichts wirklich bahnbrechend Neues gerade im Moment da. Und die brauchen halt irgendwelche Gründe oder müssen den Leuten irgendwelche Gründe geben, wieder Geld auszugeben.
Na klar. Weil
sonst läuft der Motor ja nicht. ja, und da ist 3D eben gefundenes Fressen. Und ja, nee, sorry, also das ist...
Ja, das Problem ist einfach das Handling damit. Also die 3D-Fotos sind ja schnell gemacht, aber sie dann zu zeigen, sie rumzuzeigen, so wie man eben jetzt das mal eben jemandem was zeigen. Also du kannst ja, selbst wenn jetzt, was weiß ich, zum Beispiel fürs iPad eine App kommt oder sowas, die da irgendwas macht, aber dann muss sich doch wieder jemand erst eine Brille aufsetzen. Also es ist einfach vom Handling her, finde ich, nicht praxistauglich. Und ich habe auch schon... Wie lange ist es möglich, sich Fotos am Fernseher anzugucken oder sich mit Freunden oder Familie vor den Fernseher zu setzen und sich die Fotos anzugucken? Das habe ich erst einmal wirklich gemacht, weil es dann da nun wirklich gerade nicht anders ging, weil ich noch keine Drucke hatte und so. Aber ansonsten, wenn ich mit den Leuten zusammensitze, also dann haben wir ein Fotobuch gemacht und zeigen das rum oder wir haben Ausdrucke in der Hand und zeigen die rum. Also eben ganz klassisch Papierabzüge oder sowas. Weil das viel kommunikativer ist, ja. Also ich stelle mir gerade irgendwie voll die Horrorszene vor, wie die Familie, jeder mit einer eigenen 3D-Brille auf dem Sofa in Reihe und Glied nebeneinander vor dem Fernseher hocken, sich nicht gegenseitig angucken, weil sobald du irgendwie den Kopf schräg hältst oder zur Seite guckst, ist ja der Effekt irgendwie weg.
Nee, noch besser. Es gibt ja so diese, ich weiß nicht, ob die schon wirklich auf dem Markt sind, aber so diese brillenlosen 3D-Geschichten, wo dann so komische Prismenvorsätze sind, die quasi so zwei Bilder einspiegeln. Und dann hast du irgendwie so 2, 3 oder 5 vordefinierte Punkte, an denen du genau sitzen musst, um dieses 3D-Bild zu bekommen. Und dann sagst du Tante Erna, da drüben, das rote Kreuz da auf dem Sessel, setz dich mal genau dahin dann halt den Kopf aber gerade.
Du hast ja recht. Das ist nicht kommunikativ, das funktioniert nicht. Also das klappt ja relativ gut in den Kinos, also die 3D-Technik hat sich da ja schon weiterentwickelt, vor allen Dingen, wenn man von vornherein die Kinofilme wirklich in 3D produziert und auch wirklich stereoskopisch dreht, dann sieht das ja wirklich sehr beeindruckend aus, siehe Avatar. Dieses nachträgliche 3D-Gerechne, da ist man ja durchaus geteilter Meinung schon. Das ist ja, das wirkt dann trotz aller Mühe immer noch wie Pappaufsteller. Das ist alles nicht so einfach und mit Wackelkamera ist da auch nicht mehr getan. Also die müssen völlig neue Bildsprache finden. Aber da ist es trotzdem so, du gehst ja ins Kino dann, um diesen Film auch zu sehen und da ist das auch in Ordnung. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, manche gehen auch ins Kino, um mal die Freundin im Arm zu halten. Und wie gesagt, wenn du dann diese polarisierten Brillen hast, wenn du den Kopf schräg hältst, dann funktioniert das nicht mehr richtig und so. Ach, das ist alles irgendwie, naja.
Da tun sich ja noch ganz andere Untiefen auf. Und zwar hat natürlich der 3D-Eindruck auch ganz massiv mit dem Abstand der zwei Bilder zu tun, die du da auf dem Bildschirm hast. Und der verändert sich ja auch mit der Projektionsgröße. Also du musst quasi, wenn du fürs Kino, für die große Leinwand auf dem Kino was machst, dann musst du und das Gleiche nochmal auf DVD oder auf Blu-ray oder keine Ahnung, für einen 3D-Fernseher rausbringst, dann musst du da zwei unterschiedliche Teile rechnen, weil das eine braucht einen anderen Abstand als das andere, ja, weil es sonst komplett nicht wirkt.
Sonst sieht es im Fernsehen aus wie eine Modelllandschaft und so. Ne?
Wie auch immer. Also es ist auf jeden Fall alles sehr komplex und vor allem was sie dir da vorgaukeln, es sei ein natürlicher Eindruck, den man bekommt, weil es ist ja 3D, so wie wir auch sehen. Das stimmt schon mal gar nicht, und zwar aus noch einem weiteren Grund. Du merkst, ich stehe gerade auf meiner Seifenkiste.
Ja,
Nee, aber das muss ich noch kurz loswerden, und zwar
Haus raus, ich weiß es schon.
Und zwar folgendes, unsere Augen, die kippen ja, wenn was in die Nähe kommt, dann schielt man ja, also dann klappen ja die Augen so nach innen. Mhm. Und in unserem Gehirn ist jetzt fest verdrahtet, dass wenn die Augen nach innen klappen, also sprich, wenn man es näher kommt, dass sich dann auch der Fokus ändert. Mhm. Also die Augen stellen ja auf was Näheres scharf. Mhm. Das ist miteinander verknüpft. Jetzt hast du aber da oben auf der Leinwand im Kino oder auch da drüben im Fernseher, hast du ja Sachen, die weiter weg und näher wirken. Und da musst du auch die Augen natürlich dann dafür nach innen drehen quasi, also dieses Schielen passiert dann, ohne dass sie Augen scharf stellen dürfen auf nah, weil das ist ja immer noch genau gleich weit weg. Mhm. Und das ist so eine große Diskrepanz, und allein aus diesem Grund wirkt für viele dieser Effekt gar nicht, oder sie finden es total
anstrengend,
weil du musst quasi gegen was arbeiten, was in deinem Gehirn da so abgeht.
Diese Filme muss man wirklich gucken lernen. Und dann kommt ja noch ein Problem hinzu. Normalerweise entscheiden wir uns ja, wenn wir uns in der Natur umschauen, wohin wir gucken, und da, wo wir hingucken, fokussieren wir dann auch. Der Film ist aber vorfokussiert. Yep. Und jetzt drehst du den entweder mit geschlossener Blende, dass von vorn bis hinten alles scharf ist. Das ist in 3D natürlich möglich, weil der Tiefeneindruck ja immer noch da ist. Oder du tust es nicht. Und da das nicht immer funktioniert mit vorn bis hinten alles scharf, hast du dann das Problem, du willst irgendwo anders hingucken, willst die andere Gesprächsperson, die da gerade spricht, anschauen, aber die ist unscharf und du kriegst sie auch nicht scharf. Und dann kommt noch ein Problem hinzu. Wir sitzen nämlich niemals still, sondern wir bewegen den Kopf immer und drehen den, schon wenn wir den ein bisschen nach links und rechts drehen, dann haben wir so ein bisschen eine Parallaxenverschiebung vor uns und wir können ein bisschen um die Objekte herum gucken, und auch das hast du natürlich nicht, sondern du hast nur einen fixen Standpunkt, und deswegen wirkt das immer so wie Pappaufsteller. Und naja, das ist alles noch nichts.
Ganz schnell von der Soapbox runter.
Aber apropos Box, es gibt auch Lightboxen.
Moment, ich muss mich noch ein bisschen beruhigen.
Und zum selber beruhigen haben wir auch was Tolles aus der Hobbitek gebastelt. Da kannst du dir wunderbar aus ein bisschen Spülmittel und ein bisschen Wasser und ein bisschen Verdünner von der Fotoentwicklung eine ganz tolle Beruhigungsmittel basteln. Wenn du davon 5 Liter auf Ex nimmst, dann bist du richtig schön ruhig und entspannt für den Rest des Lebens, der natürlich nicht mehr so lang sein wird.
Was entwickelst du denn, Fotos mit Verdünner oder wie?
Wasser zum Verdünnen musst du nehmen, sonst bist du ja gleich hops, dann merkst du von der Beruhigung nichts mehr.
Ja, jetzt kommen wir zu Uli.
Genau, der Uli hat eine Lightbox gebaut. Nee, der hat einen Link gefunden, wo gezeigt wird, wie man sich eine tolle Lightbox selber basteln kann, mit wenig Geld. Ne? Ja, der hat geschrieben, hallo liebe Happy Shooter, hier ein kurzer Linktipp. Bei wired.com gibt's ein Wiki für eine Lightbox, speziell für Produktfotos und Makros. Wer ein paar Tipps zum Selberbauen braucht oder gute Tipps weiterzugeben hat, schaue sich bitte mal die Seite http://howto.wired.com/wiki/build-foto-lightbox. Also den Link stellen wir auch auf happyshooting.de, Folge 200. Ja, und da steht, wie man sich aus einem Karton Löcher reinschneiden, Papier reinkleben, ein schönes Lichtzelt bauen kann.
Und das, das ist wirklich klasse, weil für wenig Geld kriegst du da was richtig Gutes hin. Das, ich muss natürlich jetzt gleich wieder mal pimpen. Und zwar habe ich das auf Tipps from the Top natürlich auch schon mal gemacht.
Das waren diese Tequila-Flaschen, oder?
Genau, da gibt es sogar ein Video dazu, was ich damals gemacht habe, wo ich so Flaschen fotografiert habe. Und ja, wen es interessiert, da linken wir auch hin in den Shownotes.
Genau, schreib's den Link mal mit dazu.
Habe ich schon gemacht.
Dann können wir den nicht vergessen. Da haben wir mal was vorbereitet, nicht? So.
Jo.
Ja, sehr schön. Ist übrigens auch David Hobby von strobist.com.
Der hat das auch gemacht.
Erwähne ich auch immer gerne. Der hat das auch so gemacht. Ja, dann habe ich hier bei Twitter gelesen, der Muckfoto fragt, bei einem Regen-Porträt-Shooting, wie den Regen mit Blitz betonen, beziehungsweise von wo der Blitz? Danke, 321 Happy Shooting. Mhm. Ich würde es mal schräg von der Seite versuchen. So als Streiflicht für den Regen. Du kannst es auch frontal machen, Da müsste er auch relativ gut zu sehen sein, ist aber vielleicht ein bisschen dominant. Ich würde es von der Seite machen.
Das ist das eine. Das andere ist, Regen ist immer auf dem Foto relativ schwierig hinzubekommen.
Das muss schon viel sein.
Also was es da natürlich bringt, ist, wenn du zum Beispiel den Regen so ein bisschen da vor einem Hintergrund fotografierst, vor dem man ihn auch sehen kann. Das ist nicht schlecht. Also sprich einfach mal mit verschiedenen Hellen und Dunkelheiten im Hintergrund experimentieren. Dann, wenn man so in die Richtung Hollywood guckt, also für die Filme da, wenn die Regen machen, dann machen die so richtig viel Regen. Wesentlich mehr, als so normalerweise vom Himmel kommt, weil dann sieht man ihn so richtig gut.
Also vor dunklem Hintergrund geht's also wirklich gut. Also wenn man jetzt draußen blitzt und du schaffst es, den Hintergrund so weit unter zu belichten, dass er wirklich schön dunkel wird, oder du hast wirklich die Möglichkeit, von einem schwarzen Hintergrund zu arbeiten. Wenn du dann von der Seite blitzt, dann solltest du den schon recht deutlich sehen.
Und musst natürlich davon ausgehen, wenn du den blitzt, dann frierst du ihn ein. Sprich, dann hast du natürlich im Regen eher keine Bewegungsunschärfe.
Genau.
Wenn du ohne Blitz arbeitest, dann kriegst du eben auch noch Unschärfen da rein. Bloß genau. Ob du ihn dann noch so gut siehst, ist eine andere Frage.
Muss man halt dann Dauerlicht nehmen, ein kräftigeres, und entsprechend belichten. Kann man mal mit rumexperimentieren.
Jo, Fotomauer fragt, worunter leidet die Bildqualität am wenigsten? Bewusst unterbelichten, in Photoshop hochziehen oder andersrum? Also redet hier wahrscheinlich von digitaler Fotografie. Da ist es ja so, wenn man wenn man überbelichtet, ist futsch quasi. Also die Sachen natürlich möglichst nicht oben ausbrennen lassen. Unten im unteren Bereich ist oft etwas mehr Information drin. Also ich tendiere dazu, im Zweifelsfall ein bisschen niedriger zu belichten und hinterher wieder hochzuziehen, um die hohen Bereiche zu retten. Aber generell, wenn es geht und wenn der Kontrastumfang der Szene es zulässt, also sprich, wenn die Kamera von dunkel bis hell alles reinkriegen kann, dann versuche ich das meistens auch so. Das heißt, gleich richtig belichten ist immer die beste Wahl bei digital. Hinterher korrigieren müssen, geht nur in Grenzen ordentlich, und ja, wie er schon schreibt, also worunter leidet die Bildqualität am wenigsten? Das heißt, die Bildqualität wird drunter leiden, wenn du korrigierst. Das heißt, wenn du es gleich richtig in den Kasten kriegst, dann hast du die besten Karten, dass es nachher auch richtig geil aussieht.
Jo, und im Zweifel gehe ich auch lieber ein bisschen runter, weil wenn du es im Photoshop heller machst, beziehungsweise ich mache es ja in Lightroom, dann hast du in der Regel noch ein bisschen Reserven unten im Schatten. Hast natürlich auch das Rauschen, was du verstärkst, aber mich stört dann das Rauschen weniger, und man kriegt es auch leichter raus, wenn es einen dann doch stören sollte, als ausgefressene Lichter. Also wenn du dann irgendwie eine Hautpartie hast, das ist dann ganz eklig. Also wenn du ein Gesicht hast und irgendwie so ein Viertel vom Gesicht ist einfach so gnadenlos überbelichtet, dass es rein weiß ist, und das kriegst du dann auch nicht mehr gerettet. Das ist dann also tatsächlich eher ein Ausschuss für mich, außer das Bild ist jetzt wirklich so gut, also von der Aussage her oder von dem Moment, dass ich das dann vielleicht wirklich auch in einer etwas krasseren Schwarz-Weiß-Bearbeitung einfach so wirken lasse. Aber in der Regel ärgert einen das. Und dann mache ich es lieber unterbelichtet, habe das Gesicht richtig und ein bisschen Schatten in der Kleidung, also ein bisschen Krümel in der Kleidung, als umgekehrt.
Ja, JJ Leto fragt, ich bin seit 2 Jahren am Nachhören und erst bei 185. Warum seid ihr nur so verdammt produktiv? Dann musst du halt auch produktiver werden und einfach mehr und häufiger nachhören. Vielleicht nochmal irgendwie einen zweiten Job anfangen, der so eine Stunde entfernt ungefähr ist. Dann musst du im Auto hinfahren und dann kannst du einfach nochmal, weißt du, so. Man muss sich ja die Zeit schaffen, das zu hören, ne? Oder einen Hund anschaffen.
Heißt das vielleicht JJ Lechto?
Keine Ahnung, wie man das ausspricht. LEHTO ist doch egal.
Wie auch immer. Entschuldigung. Er weiß, wer gemeint ist.
Wer sich so einen Nick aussucht, muss dann auch damit leben, dass er falsch ausgesprochen
wird. Leto.
Ich weiß nicht, vielleicht spricht man den ja.
Wie auch immer. Mölle 1208 gratuliert jedenfalls auch. Wir sollen es weiter krachen lassen. Machen wir natürlich.
Osten Holland, wäre mal Platz für einen kleinen Mittelformatbeitrag von Chris. M645 Umrechnung zu Kleinbild. Welche Objektivserien lohnen sich? Würde ich ja gerne tun, wenn ich da so tief drin stecken würde. Das tue ich aber gar nicht. Also mich interessiert das Thema. Ich habe mir den 10-mal nass gemacht, indem ich so 2, 3, indem ich in mein kalte Wasser gesteckt habe und mir ein Mittelformat zugelegt habe. Mittlerweile schon bei der 3. bin, glaube ich. Das geht aber los bei einer simplen, einfachen Zeiss-Icon-Box-Kamera. Also die hat genau eine Belichtungszeit und 3 Blenden und ein Objektiv und eine feste Brennweite. Also da gibt es nichts groß zu erzählen. Dann gibt es die was ist Vogtländer besser, die ich mal geschenkt bekommen habe. Das ist ein Klappfalter, auch die hat eine Brennweite und naja, ein paar Belichtungszeiten zumindest und da kann ich nichts über Objektivserien erzählen. Das Einzige, wo ich, wenn ich es wüsste, was drüber erzählen könnte, wäre die Mamiya 645 und da, tja, bin ich auch noch so relativ am Anfang, was jetzt irgendwie Ausstattung angeht. Ich brauche aber eigentlich im Moment auch nicht wirklich viel, weil da ist eine 80 mm Brennweite drauf. Das entspricht jetzt zum Umrechnen der 50 mm Brennweite auf dem Kleinbild. Und ja, damit bin ich erstmal mehr als glücklich. Hm. 645 heißt übrigens in dem Namen, das bezieht sich auf die Größen. Das heißt 6 x 4,5 cm. Also 60 x 45 mm Größe des Negativs. Im Vergleich dazu haben wir beim Kleinbild, was haben wir denn? 24 mal 36 Millimeter. Also da könnt ihr mal 24, 36 zu 60 mal 45. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ja, aber so richtig jetzt ausführlich darauf eingehen, es gibt so viel Zeug, wir werden es jetzt im November auf der Fotobörse wieder sehen. Das ist jetzt so eine Frage, als ob er sagt, sag doch mal was über Kleinbild.
Genau, ich würde mal sagen, Thorsten, komm mal zur Fotomesse und dann geht's mal richtig ab da.
Ja, die Blitz, alles Gute von mir hier zur 200. Happy Shooting Folge. Die war auf dem Workshop am Wochenende.
Gruß zurück. Der Weitwinkel fragt, meine Fotos sind immer ziemlich kontraststark. Habt ihr Tipps, wie die Fotos leichter werden? Und herzlichen Glückwunsch zur 200. Ja, also wenn du JPEG fotografierst, dann musst du an der Kamera halt mal einstellen, dass du weniger Kontrast haben willst. Ansonsten fotografierst du einfach mal im RAW-Format, dann kannst du es hinterher selbst bestimmen, wie viel Kontrast du haben willst oder auch wie wenig. Du kannst ihn auch bewusst wieder rausnehmen. Und wenn das auch nicht hilft, dann bist du vielleicht immer im strahlenden Sonnenschein unterwegs. Dann hilft das vielleicht einfach mal loszugehen, wenn es bewölkt ist. Dann hast du auch weniger Kontraste im Bild.
Weil der Kontrast ist nämlich, hängt nämlich direkt mit der Art der Beleuchtung zusammen. Also hartes Sonnenlicht, harte Schatten machen starke Kontraste. Und wenn die Wolken oben sind, so eine schöne glatte Wolkendecke, dann geht auch der Kontrast flöten. Das siehst du, wenn du auf deiner Kamera dir mal das Histogramm anschaust. Je breiter das ist, sprich je mehr es links und rechts anstößt, desto mehr Kontrast hast du. Und wenn sich das eher so in der Mitte häuft, dann hast du ein kontrastarmes Bild.
Genau.
Ja, Mattmax will wissen, wie viele Leute eigentlich Happy Shooting hören, durchschnittlich.
Würde ich sagen, zählen wir mal durch. Eins?
Zwei.
So, jetzt haben wahrscheinlich alle in Bussen, Bahnen, an Haltestellen, haben jetzt alle drei gerufen. Durchschnittlich drei Hörer.
Wenn die jetzt alle auf happyshooting.de gehen und in der 200. Folge einen Kommentar schreiben, dann stehen da nachher, das wird der längste Thread, das wird wahrscheinlich WordPress, ein WordPress-Rekord.
Ich fände es aber cool, also geht ruhig mal rein und zählt mal durch.
Ja, mach doch mal. Nee, das ist scheiße. Das machen wir nicht, oder?
Warum
Leute, denn? Leute, nein, bitte tut's nicht. Nein, ist
schon
nein.
Passiert.
Scheiße, zu spät. das kommt ganz drauf an. Also manche Folgen, also ich sag mal, manche Monate sind es irgendwie 40.000 Leute, die sich's runterladen. Manche Monate sind es 20.000, irgendwo in der Mitte meistens.
Ja. Wobei die meisten ja wirklich nur konsumieren und ein ganz, ganz kleiner Bruchteil davon, der halt mal Mails schickt oder Kommentare schreibt und sowas. Was auch ja, völlig normal ist. Also ist halt,
trotzdem, man hört halt. Trotzdem, je mehr von euch, also auch die jetzt so eher so Marke Sesselpuper so daheim sitzen und einfach nur hören, ja.
Genießer, nicht Sesselpuper. Das sind Genießer.
Entschuldigung, ich will auch niemand beleidigen. Ich kenne das ja selber.
Ich finde das völlig legitim. Was glaubst du, wie viele Podcasts ich höre? Aber ich habe noch bei Weitem nicht zu jedem auch mal einen Kommentar geschrieben.
Ich sitze ja auch ganz gern einfach mal und konsumiere. Ist ja schon okay. Aber hey, Arsch hoch, los Leute. Schickt uns eine Mail.
Zur 200 wenigstens, oder? Ach komm, zur 200 schafft ihr das. Da geht ihr einfach auf happyshooting.de und dann schreibt ihr kurz einen Kommentar und sagt, hier, ich höre normalerweise nur, ich bin schon wieder weg. Zack, reicht schon.
Ja. Genau, wir wollen ja mal wissen, wie viel da wirklich hören. Genau. Und ob wir WordPress geknackt kriegen, was die Menge der möglichen Kommentare
aufhängt. Ihr seht schon, wir haben heute viel Spaß. Ja, es wird überlänge, aber es ist die Folge 200, wir wollen auch ein bisschen feiern.
Riso Fighter schreibt, danke für 200 Mal Spaß und Wissen. Mögen euch die Themen nie ausgehen und unsere Ohren nie taub werden. Herzlichen Glückwunsch.
Jetzt lesen wir doch alle Glückwünsche vor, ne? Ist auch egal. Blende 5,6 fragt, würdet ihr den Sensor mit einem Zigarettenpapier umwickeln? verwickelten Q-Tip reinigen. Glückwünsche aus dem Schwarzwald, sagt Blende. Nee. 5,6.
Fingernägel nach oben gerollt. Nein, bitte nicht.
Ich würde es nicht tun.
Ich würde es auch nicht tun. Das Zigarettenpapier, also ich empfehle das ja immer gerne so für vorne, fürs aufs Objektiv drauf. Ich habe irgendwie kein, also zum einen normale Q-Tips fusseln, das heißt, du hast nachher irgendwie eine Fussel auf dem Sensor.
Ist ja mit Zigarettenpapier umwickelt, die Fussel kommt ja nicht raus.
Das ist nicht sicher, dass da nichts rauskommt. Dann hast du so eine Fusselgröße, den kannst du mit bloßem Auge sehen. Versuch mal einen so einen Pixel von deinen 16 Megapixeln auf dem Sensor zu Fuß zu sehen, das geht so nicht. Also wenn da ein Fussel drauf liegt, das ist wie ein Baumstamm auf deinem Bild. Da kannst du also hinterher. Nee, auch bitte jetzt nicht mit dem Staubsauger in die offene Kamera rein.
Oh, das habe ich auch schon gehört.
Ja, oder also manche Leute sollen so verrückt sein und Sensorfilm reinzukippen. Das mache ich ja manchmal.
Wobei reinkippen auch übertrieben ist. Das wird ganz behutsam aufgetragen.
Drauf pinseln mit einem ganz feinen drei Borstenpinsel und so. drei Haarpinselborsten.
Genau.
So eine kleine Drahtbürste. Nee. Dann gibt es natürlich so die Verfahren, die Sensor Swaps. Das sind diese kleinen Teile mit diesem. Ja, die sind dann so einzeln verpackt und die zieht man so mit einem zwei Tropfen Flüssigkeit über einen Sensor, diese Eclipse-Geschichte. Dann gibt es diese Stempelmethode, dann gibt es die Sensor-Clear-Methode, das ist dieser Lens-Pen für den Sensor mit einer Sensorlupe. Es gibt 1000 verschiedene Methoden und ich verwende so je nach Fall verschiedene. Also ich bin ja da eh extrem, ich probiere mal alles aus irgendwie, aber Q-Tip mit dem Zigarettenpapier, das fühlt sich irgendwie falsch an, würde ich nicht tun, bitte. Nee, bitte nicht. Genau. Nur so aus dem Bauchgefühl raus, fühlt sich falsch an.
Der Max Janko fragt, sind die ISO 100 auf meiner Nikon D200 nur simuliert? Ihr meintet doch in der letzten Folge, Nikon hätte erst jetzt richtige ISO 100. Ja, das ist so.
Ja, das ist wie wenn ich bei einer Canon 5D Mark II die Custom Functions so einstelle, dass ich es erweitern kann und dann auf ISO 50 gehe. Das ist auch irgendwie nicht
echt. Hat was mit dieser Sensortechnik zu tun, wie empfindlich der halt ist und der Verstärker.
Da geht auch dann der Dynamikumfang des Sensors runter. Also das ist nicht so, dass der dann plötzlich mehr auflösen könnte. Nee, das also bei der niedrigsten ISO ist der immer noch am höchsten. Ja.
Kann man aber gut mitarbeiten. Also soll man jetzt auch nicht Angst vor haben.
Nee, das ist alles so.
Wir wollen hier nicht Pixel piepen, wir wollen irgendwie, wie sagst du mal so schön, Fotos mit Impact machen, also wo was passiert.
Ja, wir haben also letztes Wochenende auf Monis Workshop, kann ich nur noch mal empfehlen, der nächste Motivklingel-Workshop ist zwar noch nicht angekündigt, wird aber wahrscheinlich schon nächstes Jahr irgendwann wieder stattfinden. Gab es eine Aufgabe, die war, mach mal möglichst alles falsch. Mach's mal so, wie du es sonst nicht tun würdest.
Ach, jetzt verstehe ich das. Ich hatte irgendwie so einen Twitpick gesehen, ich glaube von dir oder von Moni, irgendwas mit Thema alles falsch.
Ja, ich habe da... Wo
alles unscharf war und...
Ja, mal ein Bild irgendwie gekippt und nicht gerade gemacht und
Look
dann...
hieß es, glaube ich, ne?
Richtig. Und dann die Schärfe raus und dann noch überbelichtet und also irgendwie so wirklich alles falsch gemacht. Ohne da jetzt irgendwie großes stinkendes Eigenlob verbreiten zu wollen, aber mir gefällt das, was dabei rauskommt. Also ab und zu mal wirklich so den kleinen Typ, der im Kopf sitzt und sagt, ja, das ist aber nicht so, das darf man nicht, den mal abschalten und sagen, hey, Schnauze da oben, jetzt bin ich dran. Und einfach mal so, mal bewusst die Dinge auch brechen, Regeln brechen und da kommen dann unter Umständen Sachen raus, die gar nicht so uninteressant sind.
Dem Zufall mal auf die Sprünge helfen. Das sind nämlich meistens Ergebnisse, die kriegt man durch Zufall hin. Wenn irgendwas nicht geklappt hat, wenn die Automatik versagt hat, wenn man aus Versehen auf den Auslöser gekommen ist oder eben Straßenfotografie macht und aus der Hüfte schießt. Wenn man so zufällige Dinge macht, da kriegt man teilweise unglaublich interessante Ergebnisse. Und,
ja, und
wenn man halt mal bewusst dahergeht und sagt, jetzt mache ich mal bewusst Fehler.
Ja, vor allem auch mal eben dieses aus dem Handgelenk schießen, nicht durchgucken, dann hast du halt 8 von 10 Bildern, die irgendwie bäh sind, aber die 2, die du dann anschaust und wo sich was tut, die sind dann so, wie du es eigentlich nicht machen würdest. Die sind dann ganz komisch komponiert und was abgeschnitten, wo du es nie abschneiden würdest, dann schaust du an und sagst, ja, aber irgendwie kann man da was mitnehmen. Naja.
Apropos Workshops, wenn du schon Werbung machst, wir werden ja demnächst Termine erarbeiten für nächstes Jahr. Da sind wir ja dran. Und es gibt schon einen sehr wahrscheinlich Termin für einen Foto- und Pferd-Workshop hier bei mir in der Gegend. Das ist auf der Ranch, wo auch die Frieda steht. Mhm. Und das wird Ende Mai sein. Also wer da schon mal Bock hat, hier in die Gegend zu kommen, sehr, sehr schöne Gegend hier. Also das ist, ich habe ja ein paar Fotos gerade bei Flickr reingestellt, die da entstanden sind. So mit Blick übers Dorf und in so ein Tal rein. Wirklich sehr, sehr idyllisch. Da werden wir halt Pferde fotografieren und ein bisschen Naturfotografie machen. Hat ein bisschen Einsteigercharakter natürlich, geht um Bildkomposition und so Zeug, halt unser klassischer Foto- und Pferd-Workshop, aber eben einer hier. Ich weiß noch nicht, ob es noch einen zweiten geben wird, das wird sich noch klären und auch die anderen Workshops stehen ja noch nicht wirklich. Ja, aber das wollte ich schon mal sagen, also Ende Mai.
Ja, und wir denken an Happy Shooting, bei Happy Shooting auch an Berlin und ja, im Juli wird es Inzikofen geben, genauer Termin wird noch bekannt gegeben und ja, so diverses Zeug. Also ihr dürft euch auf ein interessantes 2011 freuen, da wird so richtig was geboten.
Wer sich auch gefreut hat, ist Manuel. Ich glaube, den haben wir noch nicht abgespielt. Ich drücke hier mal drauf.
Hallo Chris und Boris, ich möchte euch ganz herzlich gratulieren zu eurer 200. Folge von Happy Shooting. Ja, nach meiner Zeitrechnung dürften das um die 4 Jahre sein, die ihr tapfer durchgehalten habt. Und ich hoffe, es werden noch viele Jahre mehr werden. Ich möchte euch noch gerne eine kleine Aufnahme, einen kleinen Mitschnitt senden, denn ihr werdet es nicht glauben, was ich da gesehen und gehört habe, als ich das letzte Mal auf dem Fernseher einen Boxkampf angeschaut habe.
Ladies and gentlemen, welcome for the tonight fight. Here in the podcaster's finest arena, we have two contrahents fighting for the GBFP, the Germany's best photo podcast. In the red corner, with a wide of 200 episodes and the Ensonic podcast, the horse-friendly, flashlight-loving equipment tester, also known as Mr. Strobist, Boris Nienke.
Danke, danke, zu viel der Ehre.
In the blue corner, also with a wide of 200 episodes, and the Tips from the Top Floor podcast, the altitude-proofed, fast-finger film-changing, half-American pro shooter, also known as Crazy Sherpa, Chris Marquardt. Those two champions never fought a battle against each other. They always fight together for better photography. After 200 rounds of happy shooting, it's time to say thank you and congratulations. But now, get ready to rumble.
Ja, in diesem Sinne, keep on fighting for better pictures, macht weiter so und vielen Dank für euren Podcast. 3, 2, 1, Happy Shooting.
Ja.
Meine Scheiße.
Ich krieg mich gar nicht mehr ein.
Ich habe das noch nie so gesehen, aber du hast natürlich recht. Am Schluss, da, unser 3, 2, 1, Happy Shooting, das gehört mir auch schon so ein bisschen als Auszählen nach einem Boxkampf. Stell dir vor, du schaust im Fernsehen einen Boxkampf und dann zählen die dieses 10, 9, 8, 7, 6,
3, 2, 1, 1 und der ganze Saal schreit Happy Shooting, genau.
Ist das nicht wahr? Geil. Ja, jetzt muss ich die Hose wechseln.
Ich habe ein bisschen Pipi in den Augen.
Ja, klasse. Lass es mal weiter im Text gehen.
Schön.
Der Dennis schickt uns eine Mail. Hallo Chris, hallo Boris. Erstmal ein dickes Lob für euren Podcast und vielen Dank für die damit verbundene Mühe. Ich weiß das zu schätzen und freue mich jede Woche auf eine neue Folge. Nun zu meiner Frage. Nächstes Wochenende soll ich ein Pärchen fotografieren, welches tätowiert ist. Sie hatten mich gefragt, ob ich die Körperverzierungen mit in den Fotos einbauen könnte. Habt ihr gute Ideen oder Vorschläge, wie man so etwas richtig in Szene setzt? 3 Blitze, Softbox, Reflektorschirm, Reflektoren und schwarze oder weiße Fotowand sind vorhanden. Wäre für eure Antwort sehr dankbar und wenn meine Mail in den Bodensatz verschwindet, dann weiß ich ja als treuer Happy-Shooting-Hörer, dass ihr diesen früher oder später auch mal durchforstet. Also dann verabschiede ich mich mal mit 3-2-1 Happy-Shooting, euer Dennis auf Twitter DarkPaint. Generell bei solchen Fotos mit solchen Geschichten drauf, da ist für mich immer relativ wichtig, auch mal nah ranzugehen und nicht immer versuchen, alles abzulichten, sondern auch ein bisschen was offen zu lassen, dadurch, dass man nicht alles zeigt. Also das mal so als erste Idee. Dann ja zum Thema Studio. Also du hast 3 Blitze, eine Softbox, Reflektorschirm und Reflektoren, schwarze-weiße Fotowand. Dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, wenn du das alles hast, dass du dann auch weißt, wie du damit so ein bisschen stimmungsvolles Licht setzt. Das funktioniert natürlich, egal ob das jetzt Tattoos oder normale Haut sind, ganz normal. Und was bei Tattoos dann oft in der Nachbearbeitung aus meiner Sicht ganz gut funktioniert, ist, wenn du da ein bisschen an den Kontrasten drehst und die Kontraste ein bisschen hochziehst. Also damit diese Tattoos auch richtig zur Geltung kommen. Weil die sind ja manchmal, ja je nachdem wie alt die sind, manchmal verblassen die ja so ein bisschen und damit kannst du die wieder ganz gut rausholen.
Genau, was ich versuchen würde, ich hatte auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, ich hatte den Fall noch nicht, deswegen ist einfach ins Blaue gesprochen. Also wenn das jemand schon gemacht hat und sagt, dass es alles kapp ist, dann bitte in die Kommentare, jetzt so 200. Aber Kontrastanhebung würde ich schon machen, aber ich würde vermutlich mal mit der Softbox arbeiten und das Tattoo relativ weich ausleuchten, damit es komplett zu sehen ist. Weil wenn man jetzt so ein ganz steiles Licht macht, also zum Beispiel auf den Arm, wenn da ein Tattoo drauf ist, man macht jetzt ein sehr hartes, sehr steiles Seitenlicht, dann könnte es ja sein, dass eben ein Teil der Haut sehr hell ist, ein anderer Teil sehr dunkel ist, aber das Tattoo dann nicht wirklich hervorkommt. Sondern dann würde ich eher weiches Licht nehmen, sodass das Tattoo schön gleichmäßig ausgeleuchtet ist, damit man in der Nachbearbeitung eben da gezielt die Kontraste anheben kann.
Ja, und ansonsten, ob du es schwarz oder weiß dahinter tust, na, das kommt eben darauf an, was du da für einen Eindruck vermitteln möchtest. Also Personen oder Körperteil von einem dunklen Hintergrund springt einem natürlich, dem Betrachter natürlich ein bisschen mehr ins Auge, ganz einfach, weil es heller ist. Wenn du einen neutralen weißen Hintergrund nimmst, dann kannst du da ja einfach einen anderen Eindruck damit erzeugen. Da musst du aber, das gilt jetzt, ob das jetzt ein Tattoo oder sonst was ist, das gilt für alles. Muss natürlich auch vielleicht vorher mal ein bisschen experimentieren, was du da eigentlich tun willst und wie es dann nachher aussieht. Der Jens schreibt uns einen Linktipp und zwar zu, ja, das habe ich kürzlich schon mal gesehen, dieser Tilt-Shift-Effekt mal angewandt auf Van Gogh-Gemälde. Da hat sich also jemand, ja, so Van Goghs genommen und hat die mal durch so eine Tilt-Shift-Geschichte durchgejagt. Also, der baut da quasi so ein Pseudo-Tilt-Shift draus und also wir reden jetzt von diesem Miniatureffekt. Wir reden jetzt davon, auch ganz bewusst irgendwie nur Teile des Bildes scharf zu machen und andere Teile, die normalerweise auch scharf sind, zum Beispiel in Landschaften, dann unscharf zu machen.
Ich fand das halt spannend, weil normalerweise gehst du ja raus ins wirkliche Leben, also du hast echte 3 Dimensionen, gehst mit dem Tilt-Shift dahin und kippst das Ganze so, dass du eben sehr wenig Schärfentiefe bekommst und so irgendwie diesen Modelleffekt hast. Und jetzt ist aber jemand dahin gegangen und hat sich ja ein zweidimensionales Bild genommen, was gemalt ist, wo rein malerisch von vorn bis hinten alles scharf ist, davon Van Gogh eben, und hat darauf diesen Effekt angewandt. Und jetzt bekommt man plötzlich bei diesen Bildern den Eindruck, dass das gar kein Gemälde mehr ist, sondern dass das tatsächlich eine richtige Landschaft ist. Also das Ding richtig Tiefe hat. Fand ich. Weißt du? Also das wirkt nicht mehr platt, sondern dadurch, dass du plötzlich diesen Schärfeverlauf plötzlich hast und auch wirklich Dinge, die im Vordergrund sind. Also das ist natürlich auch so gemacht, dass dann der Vordergrund, der auch im Vordergrund gemalt ist, dass es da eben dann eben unscharf wird und im Hintergrund auch. Und dazwischen ist es halt scharf. Das klappt halt bei dem einen Bild mal ein bisschen besser als bei dem anderen. Aber da hatte ich wirklich den Eindruck, da hat jemand die Van Gogh-Bilder genommen und irgendwie in einem Karton nachgebaut oder so, weißt du?
Das ist also, ich meine, der Effekt soll es ja auch sein, so ungefähr. Ich würde es gar nicht mal unbedingt auf Tilt-Shift ausweiten. Es ist eher so ein Schärfentiefe-Effekt.
Ja, genau.
Und also es ist eine ganz nette umgesetzte Gedankenspielerei. Was wäre, wenn Van Gogh diese Bilder fotografiert und nicht gemalt hätte? Und dann Das ist eine ganz interessante Spielerei. Also ein schönes Gedankenexperiment, finde ich schön.
Und es ist auch tatsächlich so, ich meine, viele Bilder kennt man eigentlich, aber wenn man sie sich so anschaut, erlebt man die völlig neu. Also ich habe die erstmal gar nicht so erkannt, bis ich gedacht habe, ach doch, da war ich doch, hing noch im Museum und so. Ja, cool.
Jo, jetzt kam noch eine Frage von Silvia.
Silva fragt nämlich... der oder die sieht uns. Denken Sie, dass ein Mensch mit 10% Sehrest, der nur auf einem Auge sieht, Fotograf werden kann?
Also die Kamera sieht doch auch nur auf einem Auge.
Genau. Also erstmal, ob nur ein Auge oder zwei, das ist erstmal irrelevant, weil man ja auch nur einen Sucher hat, durch den man schaut, und ein Objektiv hat, mit dem man fotografiert. Also ein Auge reicht erstmal völlig. Und 10% Sehrest ist schon mal deutlich mehr als gar keinen Rest. Und es gibt tatsächlich blinde Fotografen. Und ein recht bekannter ist der Eugen Bautscher. Und da verlinke ich mal zu einem Video auf YouTube. Das ist so ein kleiner Bericht über diesen Eugen Bautscher. Auch ein Interview, wo er ein bisschen was erzählt zu seiner Motivation, warum er als Blinder überhaupt Fotos macht. Weil man fragt sich natürlich, ja, schön, der kann die Kamera hinhalten und auf den Auslöser drücken, aber warum tut er das? Er kann das Bild hinterher ja auch nicht wirklich sehen. Er kann ja das Papier auch nur anfassen, aber sieht ja nicht, was drauf ist. Aber natürlich hat auch ein blinder Mensch eine Motivation, Bilder zu machen. Also sei es, um etwas Bleibendes zu hinterlassen, oder sei es eben, um wie alle anderen eben auch Dinge, die er erlebt, festzuhalten. Er hört sie halt, er riecht sie und nimmt sie halt anders wahr, aber dennoch kann er natürlich für seine Umwelt auch auf den Auslöser drücken. Er macht da auch wirklich Porträts, das heißt, er ertastet natürlich dann, wo sein Model steht, wo die Wand ist und so weiter. Er hat ja eine völlig andere räumliche Vorstellung, wie wir sehenden Menschen. Also wir verlassen uns ja unglaublich viel auf unseren Sehapparat. Und wenn der weg ist, dann kommen eben andere Sinne zum Einsatz. Und er guckt dann halt, wo ist der Kopf von meinem Model? Man sieht das da in dem Bericht. Es gibt dann noch mehr Videos, müsst ihr mal durchklicken. Dann guckt er halt, wie hoch ist er, dann hält er die Kamera auf die Höhe, geht halt entsprechend zurück, er hat da Erfahrungswerte, macht dann diese Bilder und er lässt sich dann eben hinterher von anderen Leuten seines Vertrauens halt beschreiben, was auf diesem Foto zu sehen ist, um eben dann eine Fotoauswahl zu treffen, um halt zu entscheiden, welches das Bessere ist. Und ganz interessant ist, dass er sich die Fotos am liebsten von Kindern beschreiben lässt. Das fand ich auch ganz nett, weil wahrscheinlich Kinder einfach ja viel offener an irgendwas rangehen und das nicht so analytisch machen, sondern eben einfach erzählen, was drauf ist.
Ich fand es kürzlich ganz interessant von einem Blinden, der fotografiert zwar nicht, aber der hat sich irgendwie so eine App auf seinem iPhone genommen und zwar eine, die über die Kamera auf das, was du zeigst, die dir sagen kann, welche Farbe das hat. Mhm. Und dann mit diesen Accessibility-Funktionen kann der das vorlesen. Mhm. Und der schrieb, also ein ganz, ganz bewegender Beitrag, muss mal schauen, ob ich den noch irgendwo finde. Und der schrieb dann halt, dass er quasi das erste Mal in seinem Leben Farben in Anführungszeichen sehen konnte. Und dann stand er irgendwie eine halbe Stunde vor seinem Garten und hat sich die verschiedenen Grüntöne vorlesen lassen.
Ach, sehr geil.
Also ist schon interessant. Also auch Blinde können fotografieren, natürlich.
Ja, doch. Und wie gesagt, mit 10% Sehrest wahrscheinlich erst recht. Also ja, das geht. Natürlich mit den Einschränkungen, die dieser Mensch mit der Sehschwäche eben ohnehin hat. Es gibt auch farbenblinde Fotografen, die trotzdem Farbfotos machen und sowas. Also das gibt das alles. Und ich glaube nicht, dass das wirklich ein Hindernis ist. Und wenn man da wirklich Spaß dran hat und ist eben bereit, diese Einschränkung einfach zu überwinden oder einfach auch mal zu ignorieren oder vielleicht sogar zu nutzen, um eben einen ganz eigenen Stil zu entwickeln, spricht meiner Meinung nach überhaupt nichts dagegen. Ja, fand ich sehr, sehr spannend.
Jo, der Markus.
Ja,
Oder sollen wir noch mal kurz auf Twitter?
Wir haben noch einen Nachtrag. Du erinnerst dich vorhin an den Audiobeitrag von dem etwas verwirrten, ich glaube, Alex hieß er?
Der mit dem Geblubber?
Hi Chris und Boris, hier ist der Alex nochmal. Was ist eigentlich aus dem Podcast von dem Boris geworden? Da sieht man ja keine Aktualisierung mehr. Ja, bis denn. 3, 2, 1, happy shooting. Ja, ich nochmal, der Alex. Ihr wolltet ja irgendwann mal mit den, hattet ihr es nicht mal gesagt, mit Wolfgang und Wolfgang von Computer Club 2, weil die sind ja auch voll genial. Ich weiß nicht, wie alt die beiden sind, aber die machen das schon Ewigkeiten. Das wäre mal ein interessantes Interview, wenn ihr die mal interviewen würdet. Bis denn.
Ja, Alex, you made my day, wirklich. Klasse. Ja, mein Podcast, der hat eine ganze Zeit lang geruht und das wird er sicherlich auch mal wieder tun. Aber im Augenblick gibt's gerade eine neue Folge, ersten Teil einer Serie zum Thema Kunst der Selbstorganisation. Also auf nsonic.de gibt's wieder was Neues zu hören.
Aber jetzt mit Fotografie, dann ist weniger Fotografie im Augenblick. Du machst ja auch Fotofolgen.
Ich mache auch Fotofolgen. Im Augenblick mache ich so viel Happy Shooting und Podcast und Zeug. Und da habe ich gesagt, auf meinem Podcast erstmal nicht.
Und Pferd und überhaupt.
Ja, genau. Also im Augenblick ist einfach die Zeit knapp. Aber ich habe durchaus eine Themenliste, die ich so ein bisschen abarbeite. Und da war jetzt gerade Selbstorganisation mal dran.
Ja.
Ja, und Wolfgang und Wolfgang.
Wo findet man den? Moment, wo findet man den?
Meinen?
Ja, ja.
www.nsonic.de. Und nsonic schreibt sich N-S-O-N-I-C.
Cool. Ne? Ja, und jetzt Wolfgang und Wolfgang?
Wolfgang und Wolfgang, ja, weiß ich auch nicht. Die machen ja eigentlich diesen Technik-Podcast. Also CC2 machen die ja, cc2.de.
Die sind ja keine Fotografen, ne?
Nö, das sind eher so die Computer, wie soll ich eigentlich sagen? Computer.
Das Computer-Urgestein.
Urgesteine, genau. Im durchaus positiven Sinne. Ja. Die machen schon seit ewigen Zeiten. Die haben den Computerclub gemacht im WDR. Schon vor ewigen Zeiten, da bin ich mit groß geworden. Dann sind sie beim WDR raus und haben das dann selbst auf die Beine gestellt als Internetsendung. Immer 30 Minuten. Ich glaube, immer montagsabends kommt das oder nachmittags kommt das raus. Und inzwischen machen die auch wieder Fernsehen. Die sind irgendwie, ich habe das nicht genau mitverfolgt, wo die zu sehen sind, auf irgendeinem Privatsender, keine Ahnung. Im Internet auf alle Fälle kann man sich das dann auch im Video angucken. Ja, eigentlich müssten die ja quasi uns interviewen, so nach dem Motto, wie man denn mit Computern jetzt fotografiert, weil die sind ja eher nicht so die Fotografen. Also macht das, glaube ich, wenig Sinn bei uns in der Show, oder was meint ihr?
Könnt ja mal, wenn ihr es noch schafft, zwischen die Durchzähl-Kommentare im Blog noch was unterzubringen, könnt ihr das ja auch noch reintun. Ich bin ja mal echt gespannt.
Also ansonsten, wenn ihr meint, wir sollen mal irgendwie zu viert einen 10-Minuten-Beitrag oder sowas machen und mit denen einfach mal so über die Entwicklung der Fotografie im Zusammenhang mit Computern einfach mal so ein Smalltalk machen, so ein Panel, sagt man ja, neudeutsch, dann versuchen wir das. Mal gucken, ob die mitmachen.
Ja, jetzt schaue ich mal an. Also auf Twitter kommen da ganz. Ich lese jetzt mal Glückwünsche vor. 3, 2, 1, happy Glückwunsch zur 200. von Jeff Hildy, Raw-Enthusiast. Das ist der Murat, der war auch am Wochenende auf dem Workshop. Glückwunsch zur 200. Folge. Wird hierzu gefeiert. Nochmals danke an Chris Markert und Nanen. Sie sind so ein super Workshop am Wochenende. Martin Koelnimi, wie auch immer.
Kölnimi,
200 Folgen, ihr seid echt wahnsinnig, habe euch heute Morgen schon gratuliert, aber so komme ich vielleicht mal in die Show, ja, kommst du? JB.HGWZ300F, wenn man am Wochenende, was, HGWZ? Herzlichen Glückwunsch zur 300. Folge. Das ist falsch.
Er korrigiert sich bei oben.
Ach so, 200.
Okay. Ja.
Wenn man am Wochenende eine Kamera in die Hand genommen hat und nun das Bedürfnis verspürt, die gleiche zu wollen, was soll man tun? Ach, du hast eine Kamera angefasst und jetzt willst du sie kaufen, oder?
Ja. So.
Interpretiere ich das? Ja,
wenn
das
der ist Kontostand immer dieser, zulässt machen, zulässt machen.
Das ist der Unterschied, also der Unterschied zwischen brauchen und wollen. Manchmal kann man sich auch so hin argumentieren, dass das gleich wird. Also
ja, erst steht das Wollen und daraus wird das Brauchen.
Eben, man findet ja dann schon irgendwie einen Grund. Manchmal muss man es ja auch noch seiner besseren Hälfte gegenüber verargumentieren. Viel Glück. Das Dilemma.
Also ich hab's so gemacht, ich hatte die 5D in der Hand mit diesem Objektiv 24-105. Ich habe mir das mal schicken lassen von so einem Verleih. Lens Avenue war das seinerzeit und hatte die dann in der Hand und da war mir klar, ich will die. Und nachdem ich die zurückgeschickt hatte, hatte ich dann natürlich auch genügend Argumente, warum ich sie brauche. Und dann habe ich gespart. Und als ich die Kohle zusammen hatte, habe ich dann einfach mal bestellt.
Diese Zeiten, wo man noch auf was gespart hat, die sind ja irgendwie nicht mehr so. Also früher war das ja so mit Weltspartag und Sparschweinchen und immer wieder das Geld, was Übriges reintun und so. Macht man heute nicht mehr, oder?
Das ist ja auch alles digital, das macht keinen Spaß.
Spart ihr noch? Also so richtig so, was weiß ich, jeden Tag das Kleingeld aus dem Geldbeutel in irgendwo reinschmeißen und Zeiten des Plastikgeldes, schneidet man dann sich ein Stück von seiner Kreditkarte ab und tut das irgendwo in einem Behälter? Oder?
Nee, ich nehme tatsächlich manchmal noch so 1, 2, 5 Cent Stücke aus dem Portemonnaie und schmeiße die in so eine alte Whiskyflasche.
Mhm.
Und wenn die dann voll ist...
Aber wenn du ab und zu mal 2, 5 Cent Stücke, dann kommst du auch nicht
weiter. Die ist irgendwann, ist die mal voll. Einmal haben wir sie schon leer gemacht und gerollt und das hat sich durchaus gelohnt.
Wie viel war da drin?
Frag mich jetzt nochmal. Das waren noch D-Mark-Zeiten, glaube ich.
Wie viel?
Das waren, glaube ich, so.
Wie viel von D200 waren drin?
Nee, das nicht. So viel nicht. Aber ich sag mal, so 200, 300 Euro sind da irgendwie zusammengekommen.
Also, JB-Punkt, wenn du die Kamera willst. Also, mir geht das ja auch so, aber in letzter Zeit eben häufiger, zum Beispiel Ende November, Fotobörse Darmstadt, ne? Also bei diesen Analogschätzchen. Und da ist dann die Schwelle des. Das Wollen und Kaufen nicht wirklich mehr so groß, ne?
Ja, aber dafür fasst du da relativ viele Kameras an, wenn du nicht aufpasst.
Ja, also ja. Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr als 2 mitzubringen. So.
Zwei mitbringen. Der Markus hat uns geschrieben, der fragt, hi Boris und Chris, hier mal ein neues Mehl für den Bodensatz. Denkste Puppe, habe ich direkt hier reingeknallt. Höre regelmäßig euren Podcast und finde den richtig süffig. Es darf auch für mich ruhig jeweils etwas ein wenig länger sein.
Ja, hast du hiermit.
Hiermit passiert. Das war aber von vornherein klar, für die 200 haben wir kein Limit, ne? Haben wir sowieso nie. Ja, man kann es ja mal versuchen. Also, nun zu meiner Frage, schreibt er. Leider musste ich feststellen, dass viel zu viele Fotos auf meinem Computer vergammeln. Deshalb habe ich mir vorgenommen, mindestens ein Foto pro Woche auch auszudrucken und aufzuhängen. Nun stellt sich die Frage, womit? 10x15 würde mir reichen. Lichtecht sollten sie auch sein. Im Moment tendiere ich zu einem Canon Selby ES40 oder CP800. Oder soll es doch Tinte sein? Wäre toll, wenn ihr von eurer Druckererfahrung berichten könntet. Ein Gruß aus der Schweiz, Markus. Also, ich kenne weder den einen noch den anderen Drucker und möchte hier auch gar kein Hardware-Review machen. Die Frage gebe ich einfach mal an unsere mannigfaltige Hörerschaft weiter. Also schreibt in die Kommentare und schreibt dem Markus, ob ihr diesen Drucker Selby ES40 oder CP800 empfehlen könnt. Wenn ja, warum?
Selfie.
Empfehlen könnt oder nicht. Ich drucke mit meinem normalen Fotodrucker. Also ich habe hier so einen Epson R800, Stylus Foto R800 oder wie er genau heißt, weiß ich gar nicht genau. Der druckt mit Tinte und da schmeißen wir dann einfach ein 10x15 Papier rein und drucken das raus. Weil ich habe ja hier auch eine Fotowand, das habe ich mit Magnetfarbe gemacht. Magnetfarbe einfach an die Wand gestrichen, paar Schichten übereinander. Kann man auch direkt auf die Tapete machen oder eben drüber tapezieren und dann solche extra starken Magneten genommen. Damit geht das richtig gut. Die Idee ist super. Macht das unbedingt. Also den Tipp gebe ich immer wieder, wenn ich Leute treffe, weiter und auch heute wieder unaufgefordert. Druckt eure Fotos aus. Ihr macht so viele tolle Fotos. Ich sehe das bei Flickr. Der HS-Bilderflut-Stream und auch die Aufgabenfotos, das ist so der Hammer, was ihr da macht. Und das ist so schade, wenn man die nur im Internet hat mit 0, irgendwas Megapixeln zum Angucken oder zu groß für den Monitor. Und den hat man ja auch nicht immer unterm Arm klemmen. Nee, nimmt so ein Bild, macht das auf Papier. 10x15 reicht. Größer ist natürlich immer schön, aber da braucht man auch den Platz dafür. Und hängt das an die Wand. Und wenn es eben so ist, dass das da eine Woche hängt und nächste Woche hängt ein anderes, weil ihr nicht so viel Platz habt, aber macht das. Das ist ein Erlebnis, diese Bilder dann zu halten. Du wirst es jetzt kennen nach dem Schritt zum Analog wieder oder auch an den Analog-Workshops. Das ist einfach ein Gefühl, ein taktiles Gefühl. Also man begreift sein Bild einfach im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und das ist durch nichts zu ersetzen. Also es ist eigentlich, Markus, es ist völlig egal, mit welchem Drucker du das ausdruckst. Also auch Tinte ist heutzutage lichtecht. Und selbst wenn es vergilben sollte irgendwie nach 3 Jahren, dann druckst du es dir halt nochmal aus. Aber druck es einfach und mach das. Das ist eine super Idee.
Ja, also ich habe auf dem Workshop, habe ich ja auch immer hier einen Drucker. Ich glaube, ich würde so ganz tendenziell nicht gerade zu so einem kleinen, der nur 10x15 kann, greifen, sondern vielleicht doch lieber, also wenn du nicht rumschleppen willst, dauernd dann doch lieber zu einem A4-fähigen Drucker. Die gibt's einigermaßen erschwinglich. Also ich habe hier diesen HP 7460, D7460 heißt der. Das ist einer, der kann sogar WLAN und da brauchst du nicht mal ein Kabel groß legen und der rattert jetzt schon irgendwie seit 2 Jahren auf den Workshops immer vor sich her oder wenn ich zwischendurch mal was drucke. Der kann A4, der hat aber auch ein spezielles Fach für 10x15 und da bist du irgendwie, wenn du dann, also ohne Anschaffungskosten jetzt, aber da bist du so beim 10x15 Bild für, ach was weiß ich, so um die 20, 30 Cent irgendwo liegt das. Das ist jetzt teurer als die 5 Cent beim Schlecker, aber du hast es halt auch sofort und die Bilder sind von der Qualität her so gut wie ein Abzug aus dem Drogeriemarkt. Und also deutlich gut genug für die meisten Anwendungen. Und ja, wir kleben da immer so eine ganze Wand voll auf diesen Workshops und beziehungsweise eben auch mit Magneten und so. Und da kannst du Speicherkarte direkt reinstecken oder die Kamera per USB dranhängen oder eben vom Rechner ausdrucken. Also Möglichkeiten gibt's da so viele und die Anschaffungskosten sind auch irgendwo im Bereich des Angenehmen. Also da reden wir von irgendwie 100 bis 150 bis vielleicht 200 Euro, sowas in der Größenordnung. Und das Zeug funktioniert gut heutzutage.
Man fängt dann auch plötzlich wieder an und verschenkt Fotos. So wirklich mal zum Geburtstag, zu Weihnachten, man druckt das aus, du kannst auf die Rückseite was draufschreiben.
Beim IKEA so einen kleinen Rahmen kaufen, da gibt's ja immer so Dreierpacks mit kleinen Holzrähmchen oder so, die nicht viel kosten und dann hast du mal ganz schnell irgendwo, jetzt gerade zu dieser Jahreszeit wieder, hast du ganz schnell ein schönes, duftes Weihnachtsgeschenk beieinander. Und
ganz genau.
Oder gibt's auch so Bilderrahmen, so Triptychon-Rahmen, wo dann so ein Passepartout mit 3 Bildern drin ist und dann kannst du irgendwie so Bilder zusammentun.
Habe ich 2 Stück hier in der Wand hängen.
Also wer Monis Motivklingel hört, kennt das mit den Diptychonen, Mehrzahl.
Diptychi. Auch immer Diptychi, genau.
Die Jupp, die Hu, was weiß ich. Egal. Ansonsten, in die Kommentare. Leute, eure Erfahrungen mit verschiedenen Druckern, so im Bereich 10x15 oder vielleicht auch A4, würde ich mal noch dazufügen. Falls ihr noch den Fuß reinkriegt. 2354, 2355.
Und dann machen sie das wie die Schafe, die dann nochmal anfangen und um ganz sicher zu gehen, sich nochmal vorne hinstellen und sich nochmal mitzählen.
Ist
ein Roman, wie heißt er denn noch? Ich komme auch noch drauf.
Weiß nicht. Egal, wir kommen langsam zum
Ende. Der Schafkrimi, genau. Es gibt einen kleinen Teaser. Ich wollte das eigentlich für die Show 200 haben und euch vorstellen. Es hat es leider nicht rechtzeitig zu mir geschafft, aber laut einer E-Mail aus den Staaten ist es unterwegs zu mir. Und zwar habe ich mir neue Kameragurte bestellt.
Ach, waren die das, die du mit Pferd bedrucken lassen wolltest?
Selbst bedruckt. Es gibt nämlich einen Anbieter, da kann man sich einen Nackenstrappen selbst bedrucken lassen mit eigenen Motiven. Es gibt natürlich auch haufenweise fertige Motive, aber man kann eben auch eigene Motive machen. Und da habe ich mir was machen lassen. Und ich hoffe ja, dass die dann jetzt, wahrscheinlich kommen sie dann morgen oder so, aber wenn die dann kommen bis zur nächsten Folge, dann wird es in 2001 davon mir ein Review mit Link und allem drum und dran geben.
Bin ich ja mal gespannt.
Ich auch.
Ja, jetzt bleibt uns dann eigentlich nur noch eine Auflösung. Die. Ja, und ich sag nochmal, die hatten wir schon.
Ist mir völlig egal.
Ja,
die Folge in Folge 200 hatten wir sie noch nicht und das ist die Robot 2.
Oder richtig, Robot 2. Robot sind die Kameras, die ja so auch so aus Spionagezeiten, KGB und so weiter bekannt sind. Die kommen aus Russland und da hat es, das Geräusch, was man da hört, das ist im Prinzip, also war das eine Kamera, die hatte oben so ein Uhrwerk zum Aufziehen. Du konntest also mehrere Schüsse hintereinander machen und diese Kamera konnte man dann. Ja, gibt's eine Website, wo das gezeigt wird. Dann gibt's da so verschiedene Konstruktionen wie die Kamera. Erinnerst du dich, Kamera durchs Knopfloch?
Mhm, na klar.
Das ist die.
Ja, das hatten wir schon mal.
Die so hinter so einen Knopf geschraubt wird und dann tust du dir so vor den Bauch so durch die Jacke durch und dahinter ist dann die Kamera und die ist dann noch so eingepackt, dass man sie nicht hört und schießt man durchs Knopfloch. Das ist die. Genau. Du erinnerst dich.
In dunkel.
Okay. Alles klar, dann würde ich sagen, tausend Dank allen für die geilen Einsendungen, für die Glückwünsche, für alles, dass ihr uns 200 Folgen lang die Stange gehalten habt. Das ist ja echt der Wahnsinn, dass ihr noch da seid und dass wir noch da sind. Und ja, wie gesagt, wir hören jetzt auf nach der Folge, weil es so schön war. Und
genau.
Ja, nö, war ja.
Ihr könnt ja einfach bei Folge 1 wieder anfangen, gibt's ja genug zu hören.
Genau, spult mal zurück eure Podcasts so bis an Anfang. Ihr habt ja sicher alle 200 Folgen noch auf der Platte und ja, dann, wie wir es heute ja gehört haben, das dauert dann ja schon 2 Jahre, bis man zur Folge 186 kommt und ja,
nee. So ist es ja. Wir machen einfach mal Schluss. Ich habe auch langsam Hunger und.
Jo, und ich mache noch ein zünftiges Dreifaches. So, jetzt ist dein Ohr auch weg.
Das habe ich hier auch, warte.
Genau, das war die Folge 200. Danke für alles und wie immer bis zum nächsten Mal. Was war das jetzt?
Ja, ich würde sagen, macht's einfach gut. 3, 2, 1.
3, 2, 1, happy shooting.
To you, happy shooting. To you, happy shooting. To you, boys and girls, happy shooting.
Nicht mehr.
Das ist kaputt gemacht. Das ist
alles kaputt.
Wir haben die Folge 200 kaputt gemacht.
Sehr geil.
Ja. Schnüff. Ja. Jetzt aber.
Immer noch Pipi in den Augen.
Jetzt muss ich erstmal das kleinere Brötchen backen.
Jo. Dafür ein paar mehr, ne? Gerade mal die Zauberschachtel auf hier.
Ja, mit Sicherheit. Also die ganzen Ausgänge, die Apple
da so. Die hat gar keine Anschlüsse. Ich gucke eine Seite, zweite Seite, dritte Seite, vierte Seite. Das Apple TV hat keine Anschlüsse. Was ist das denn? Die haben mich verarscht. Die haben mir einen schwarzen Monolith geschickt.
Haben sie denn kaputt das geschickt, ne?
Das ist, jetzt mache ich das mal auf hier. Steht da? Important. Please read the software license agreement. Ja, fick dich doch. Ich will jetzt, ohne Scheiß, ich habe jetzt hier 4 schwarze Seiten.
Ja, irgendwo muss eine Klappe sein.
Ach, hier ist ein Anfasser.
Na?
Oh nein. Die haben, oh, das ist super passgenau, haben die ringsrum in genau demselben Schwarzton, haben sie so ein Schutzband drumherum gemacht, wie sie immer so transparente Schutzsachen um ihre anderen Klamotten machen, gibt es hier ein schwarzes Band ringsrum. Ah, da kommen die Anschlüsse zum Vorschein. Das geht auch richtig ringsrum.
Ja, schön. Das soll ja auch toll aussehen. Ne? Scheißendreck, wie lange ist die denn geworden? Hat die überhaupt aufgenommen?
Warte mal. Doch, läuft.
Läuft noch?
Ja, ja.
Also ich habe zwischendurch hier mal auf Aufnahme gedrückt. Also falls dir so ungefähr ab der Mitte irgendwie was fehlt. Was?
Jetzt hat Tanja auch nochmal gehupt.
Ah, okay.
Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic. www.nsonic.de.
Photocastnetwork.com, your photography resource in the Podosphere. Photocastnetwork.com.